Jeder hat das Recht, seine Meinung frei zu äußern. Aber was hat Hasskriminalität mit Meinungsfreiheit zu tun? Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. Und doch brauchen Kinder eigene Rechte. Warum? Gesetz und Recht regeln den Alltag. Sie regeln das Miteinander. Und sie müssen Antworten geben auf die Herausforderungen der Zukunft. Recht so. Der Rechtsstaat-Podcast des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz. Denn jeder hat das Recht auf einen guten Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu Folge Nummer 148 des FAZ-Einspruch-Podcasts, dem wöchentlichen Podcast der FAZ zu Recht, Justiz und Politik, heute am 6. Januar. Die erste Folge im neuen Jahr und es begrüßen euch wie stets zum einen ich, Konstantin van Linden, sowie
Corinna Budras. Ja, hallo, fröhliches neues Jahr an alle Hörerinnen und Hörer. Und an dich, Konstantin, nochmal herzlichen Glückwunsch. Du bist jetzt Vater, ne? Alles gut gegangen?
Ja, hört sich immer noch sehr seltsam an, aber ist wohl so. Also doch, ich kann es bestätigen. Ich hoffe auch, die Kleine fängt jetzt nicht irgendwie an zu schreien, während wir hier aufnehmen, aber momentan schläft sie still und friedlich und hoffentlich bleibt das auch so.
Ja, sehr schön. Und wenn, dann würden wir auch das verkraften. Vielleicht bevor wir zu den Themen kommen, nochmal ein besonderer Gruß an einige Jurastudenten in Spee, die sich in den letzten Wochen bei uns gemeldet haben, um zu berichten, dass sie sich für die Rechtswissenschaften entschieden haben, weil sie schon seit Jahren unseren Podcast hören. Ich kann sagen, Konstantin, es hat uns sehr gefreut, ne?
Ja, gab da vor allem eine sehr anrührende Mitteilung auf Twitter von jemand, der sagt, er ist schon seit der ersten Folge dabei und wir sind mit der Grund dafür, dass er Jura studieren will. Ich weiß jetzt nicht so genau, ob ich mich da jetzt eigentlich geehrt oder schuldig fühlen soll.
Doch, das ehrt uns sehr.
Ja, klar, ist natürlich total cool.
Genau, erinnert mich auch daran, dass man vielleicht auch mal erwähnen kann, worum es uns hier auch in dem Podcast vor allem geht, das machen wir immer mal wieder. Aber jetzt im neuen Jahr wäre mal wieder ein guter Zeitpunkt, nämlich es geht schon mir auch darum, alle möglichen Leute für die Feinsinnigkeiten und die Differenziertheit des Rechts zu begeistern und auch nochmal darauf hinzuweisen, wie wahnsinnig praxisrelevant das alles ist, was wir hier diskutieren. Und dazu muss ja jetzt nicht jeder Jura studieren, aber ehrlich gesagt reicht mir auch schon, wenn sich der eine oder andere auch ein bisschen mehr traut, juristisch zu denken und auch mal der Mindermeinung eine Chance zu geben. Ja, und deswegen streiten wir uns ja hin und wieder mal hier.
Aber jetzt kommen wir zu den Themen. Ne? Ich glaube, man kann Politik nicht wirklich gut verstehen, ohne zu verstehen, vor welchen rechtlichen Hintergründen sie stattfindet. Und das Gegenteil gilt allerdings oftmals auch. Also Recht kann man manchmal auch nur dann verstehen, wenn man die politischen Hintergründe kennt. Also ich glaube, das ergänzt sich beides ganz gut. Und genau, das ist ja so ein bisschen das Format dieser Sendung für alle, die jetzt vielleicht neu dazugekommen sind.
Genau, und damit wären wir auch schon beim allerersten Thema, denn die Corona-Beschlüsse sind ja tatsächlich nichts anderes, also das, was wir schon seit Monaten sehen, die ausbalancieren zwischen Recht und Politik und dem, was das Volk möchte und was das Volk tun muss. Also das ist ja durchaus ein ziemlich betrübliches Thema. Ja, auch gestern am Dienstag kam es jetzt noch zu einem weiteren Beschluss, nämlich die nochmalige Verlängerung des harten Lockdowns und die Verschärfung der Kontaktbeschränkungen. Und das werden wir natürlich gleich zu Anfang besprechen. Aber wer das nicht mehr hören kann, kann das Thema auch gleich überspringen. Wir haben schließlich noch mehr in petto. Denn nach den ganzen schlechten Nachrichten gab es auch eines Gutes, zum Beispiel für den WikiLeaks-Gründer Julian Assange. Er wird eben nicht in die Vereinigten Staaten ausgeliefert, jedenfalls vorerst nicht. Das hat ein Gericht in London am Montag entschieden. Und wir nehmen das mal zum Anlass, mit Dustin Hoffmann zu sprechen. Dustin Hoffmann mit Doppel-N, ne? Stimmt doch. Ja, und das ist genau. Der Büroleiter nicht von Martin Sonneborn, EU-Parlamentarier von Die Partei. Er hat das Verfahren beobachtet und uns gestern davon berichtet. Da haben wir schon einen Teil dieses Podcasts aufgenommen. Dann kam schon direkt an Weihnachten noch eine gute Nachricht aus London und Brüssel. Die EU und Großbritannien haben sich tatsächlich noch kurz vor 12 sozusagen auf einen Deal geeinigt, um das Schlimmste zu verhindern. Den schauen wir uns auch mal an. Und dann steht hier in meinem Pad noch der Berliner Zwillingsfall, den Konstantin ganz nüchtern juristisch das examensrelevante Urteil genannt hat. Das ist es sicherlich auch. Also alle Jurastudenten aufgepasst, aber ehrlich gesagt geht es da auch um Leben und Tod, um Strafe und Schuld. Und deswegen bin ich auch fest davon überzeugt, dass das für alle anderen auch interessant ist. Außerdem haben wir noch zwei Nachträge, ne, und das gerechte Urteil der Woche.
So sieht es aus. Ja, und dann gleich mal hinein ins Vergnügen. Wobei, so vergnüglich ist es nicht. Die letzte Runde der Ministerpräsidenten der Länder und der Bundeskanzlerin hat eher Betrübliches ergeben. Ne? Wie du schon sagtest, die ganzen Beschränkungen, mit denen wir jetzt seit einigen Wochen leben, die ja zunächst auf den 10. Januar befristet waren, die gehen weiter, mindestens mal bis Monatsende. Und wer weiß, vielleicht werden sie dann auch noch mal verlängert. Und es kommt auch noch das eine oder andere hinzu, ne?
Ja, es kommt hinzu, was die Kontaktbeschränkungen angeht. Also da wird es Verschärfungen geben. Wir hatten ja ehrlich gesagt jetzt auch nicht die große Partymöglichkeit, sondern bisher war das ja doch zahlenmäßig, auch je nach Bundesland, ziemlich beschränkt. Aber es durften immerhin zwei Haushalte aufeinandertreffen. Und jetzt ist es aber so, dass die nochmalige Beschränkung sich darauf bezieht, dass es nun ein Haushalt und eine weitere Person sein kann. Also ein Haushalt und die Oma vielleicht, ne? Oder ja. Was kann man sich dann noch vorstellen?
Also jedenfalls, bisher waren es zwei Haushalte und insgesamt maximal fünf Personen, ne? Also was weiß ich, die Oma, der Opa und noch irgendwer aus dem zweiten Haushalt. Jetzt darf es halt nur noch eine Person aus einem anderen Haushalt sein. Und wichtiger Unterschied, bisher haben Kinder nicht mitgezählt bei dieser Fünf-Personen-Grenze, jetzt aber schon. Also das heißt, insbesondere kleine Kinder, die jetzt nicht in der Lage sind, alleine irgendwen aus irgendeinem anderen Haushalt zu treffen, die können eigentlich überhaupt niemand außerhalb ihres eigenen Haushalts sehen. Ja, also realistischerweise, man kann es ja einen Vierjährigen jetzt schlecht alleine irgendwie losschicken auf eine Verabredung.
Ja, genau, das wird schwierig. Also da wird es ein wenig einsamer werden, also jedenfalls bis zum 31. Januar. Das ist im Moment die Kontaktbeschränkung oder die Verlängerung der Frist, ne, sagen wir mal so. Und hinzugekommen ist außerdem noch die Corona-Leine. Das finde ich jedenfalls zumindest einen ganz amüsanten Begriff für das, was wir da sehen.
Gut, das zeichnet nämlich natürlich ein etwas bedenkliches Bild, wenn man diese Metapher ernst nimmt, ne?
Ja, aber es ist was zumindest damit gemeint. Es ist ja, dass man seinen Radius beschränken soll auf 15 Kilometer, jedenfalls in solchen Landkreisen, die jetzt besonders betroffen sind, also über der 200 Marke liegen, also 200 Neuinfizierte auf 100.000 Menschen, Bürger. Das ist wohl bei 67 Landkreisen im Moment der Fall. Berlin übrigens gehört nicht dazu. Aber ich war ja auch, fand ja auch interessant zu hören, wie das überhaupt definiert ist. Das gilt wohl ab Stadtgrenze, so habe ich es verstanden. Also so wurde es hier jedenfalls von den Berlinern Medien kolportiert. Will sagen, bei mir wird Potsdam schwierig, aber einmal quer durch Berlin würde gehen. Also ich mal abgesehen davon, dass wir jetzt ja ohnehin nicht über die 200 Leute-Grenze, Neuinfizierten-Grenze liegen, aber wäre das der Fall, dann wäre das der Radius, in dem ich mich bewegen dürfte.
Tja, das ist schon eine Neuregelung, die, glaube ich, schwer zu schlucken sein wird für viele, ne? Und zumal sich auch der Sinn nicht ohne weiteres erschließt. Also es gibt natürlich Ausnahmen, wie immer, ne? Wenn man einen triftigen Grund hat, dann darf man eben doch. Was sind triftige Gründe? Naja, also jedenfalls mal beruflich bedingte. Auch Arztbesuche sind ein triftiger Grund. Was sonst noch? Tja, das wissen wir jetzt auch noch nicht so ganz genau, denn wie immer ist der Mechanismus ja so, es wird erstmal in dieser Runde alles Mögliche besprochen und beschlossen in einer Beschlussvorlage. Aber was dann die einzelnen Bundesländer, auf die es ja letzten Endes ankommt, konkret in ihren Verordnungen daraus machen, das steht nochmal auf einem anderen Blatt und diese Verordnungen gibt's halt noch nicht. Insofern wird man mal gucken müssen, was als triftiger Grund im Einzelfall alles zählen wird und was nicht. es ist so ein bisschen, also es hört sich oft so an in den Äußerungen dazu, als ginge es vor allen Dingen darum, dass jetzt in den letzten Wochen vermehrt Leute zu so Ausflugszielen gefahren seien und es da so große Menschenansammlungen gegeben hätte und man das vermeiden wolle. Aber wenn es wirklich nur darum gehen sollte, dann hätte man das ja auch sehr viel punktgenauer regeln können als mit so einem Mechanismus, der eben jetzt tatsächlich Millionen von Menschen an die Corona-Leine legt.
Sag noch mal vielleicht, ich finde das interessant, dass du ausgerechnet das jetzt besonders beschränkend findest. Man muss ja sagen, dass jetzt in anderen europäischen Ländern dieser Radius wesentlich kleiner ist. Und also auch gemessen an dem, was wir bisher schon gesehen haben, fand ich das jetzt natürlich noch eine weitere Steigerung, aber eigentlich auch nur noch ein Tropfen auf dem heißen Stein, oder?
Tja, ich glaube, es wird einfach in der Summe schwer erträglich. Mhm. Ne? Und es kommt natürlich, ansonsten kommt es einfach immer ganz auf die individuelle Lebenssituation an. Also wenn man jetzt halt Verwandte hat, die man gerne häufiger besucht, die in einer anderen Stadt wohnen, die dann wahrscheinlich mehr als 15 Kilometer entfernt ist, dann ist das natürlich schon nochmal eine einschneidende Änderung. Wobei allerdings in Kombination mit dem Kontaktverbot könnte man auch sagen, fast schon wieder egal, weil der Verwandtschaftsbesuch ist sowieso witzlos, wenn nur oder ja maximal halt eben einen Verwandten könnte man dann quasi besuchen.
Oder man alleine fährt zu einer Verwandtschaftsfamilie.
Dieser 15 Kilometer Radius, ne? So ein bisschen unterschiedlich wirkt, je nachdem, wo man halt lebt. Ne? Also hier in Frankfurt habe ich in einem Umkreis von 15 Kilometern alles, was ich brauchen könnte an Infrastruktur. Also ich meine, gut, die meisten Dinge sind sowieso zu, aber jedenfalls eine gute Versorgung mit Supermärkten, Drogerien, Apotheken und so weiter und auch schon auch Restaurants für Takeaway und so. Wenn ich jetzt natürlich irgendwo auf dem Land wohne, dann werde ich wahrscheinlich schon auch irgendwie einen Supermarkt und eine Apotheke schon irgendwie haben in einem 15 Kilometer Umkreis. Irgendwas wird es sicherlich geben und wenn es wirklich nichts gäbe, dann wäre das auch wiederum bestimmt ein triftiger Grund, um die 15 Kilometer doch überschreiten zu dürfen. Aber die Auswahl ist schon beschränkter.
Ja. Wobei ich jetzt also gestehen muss, dass mich die Museen und die Kinos mehr schmerzen.
Ja, sicherlich. Gut, aber das ist sozusagen, daran sind wir ja leider fast schon gewöhnt. Ja. Und es ist natürlich, also ich finde es ist auch wieder eine Regelung, bei der völlig klar ist, dass sie zumindest in Teilen unsinnige Effekte produzieren wird. Also beispielsweise danach verboten wäre ja, dass ich jetzt sage, ich fahre jetzt am Wochenende in Taunus, um im Wald spazieren zu gehen.
Ja,
so, genau. Da spräche eigentlich unter epidemiologischen Gesichtspunkten nichts dagegen. Darf ich aber nicht machen, weil der Taunus, oder naja, je nachdem, welcher Teil des Taunus, sind es vielleicht sogar gerade noch 15 Kilometer. Aber you get my point. Ja, also und es könnte ja dann sogar gerade zu solchen Effekten führen, dass die relativ wenigen Naherholungsgebiete, die gerade noch nah genug an Großstädten dran sind, besonders viel besucht werden, weißt du? Also halt so, ne, die Ecken, wo man quasi als Großstädter noch hin darf, dass sich dann da alle ansammeln und andere Teile halt quasi unbesucht bleiben. Also ich finde es, ich weiß einfach nicht, ob das so, ja, ehrlich gesagt schon, ob das so wirklich geeignet ist, am Infektionsgeschehen großartig was zu ändern. Und jedenfalls scheint es mir doch eine ziemlich grobe Methode zu sein.
Und es ist tatsächlich nur so erklärbar, wie du es jetzt eben schon erwähnt hast, nämlich mit den Bildern, die wir gesehen haben aus dem Harz oder aus jedenfalls den Mittelgebirgen in Deutschland oder aber auch den Skiliften in Österreich, ne, wo es tatsächlich zu ganz großen Menschenansammlungen gab, wo es ganz offensichtlich nicht möglich war, Abstand zu halten. Und das will man vermeiden. Aber die Frage ist, ob das die geeignete Regelung dafür ist. Ne?
Ja, ich habe da ehrlich gesagt Zweifel. Aber gut, es ist jetzt mal so und wir werden sehen, was die Gerichte daraus machen. Die haben ja jetzt in letzter Zeit doch wieder eher die Entscheidungstendenz gehabt, das meiste aufrechtzuerhalten, was der Gesetzgeber bzw. die Regierungen so beschließen. Aber mal gucken.
Gut, dann wären wir hier am Ende unserer Corona-Beschlüsse, oder?
Ja, ich würde noch ganz gerne eins ergänzen, was nicht drin steht, was ich aber auch bemerkenswert fand, dass es eben nicht drin steht, und zwar Homeoffice-Pflicht. Ne? Also das ist ja, an Unternehmen gibt es ja weiterhin nur den Appell, Homeoffice so weit wie möglich eben irgendwie den Mitarbeitern zu gestatten. Aber es gibt keinerlei Verpflichtung, das zu tun. Jetzt ist natürlich klar, in manchen Betrieben geht das natürlich nicht. Manche Jobs kann man einfach nur vor Ort machen. In vielen anderen Betrieben geht es aber schon. Und da wird es halt momentan, wenn dann nur auf freiwilliger Basis praktiziert. Also so beispielsweise bei uns bei der FAZ. Ich war, glaube ich, im letzten halben Jahr, weiß ich nicht, kann ich an einer Hand abzählen, wie oft ich im Büro war. Aber gezwungen sind wir dazu nicht. Ne? Wir könnten, wenn die FAZ jetzt sagen würde, nö, wir arbeiten ganz normal alle im Büro, dann wäre das gesetzlich betrachtet auch okay.
Ja, solange die Abstandsregeln eingehalten werden können, ne? Und die ansonsten Hygienemaßnahmen. Ist ja nicht so, als wäre das ein komplett rechtsfreier Raum. Und deswegen gibt es ja auch in vielen Unternehmen schon Regeln, die zum Beispiel die Leute in Gruppen einteilen, damit nur Gruppe A die Flure bevölkert, damit tatsächlich diese Abstandsregeln und auch die Maskenpflicht auf den Fluren eingehalten werden kann, ist natürlich auch wieder die Frage, ja, will man, vertraut man darauf, dass Unternehmen das verantwortungsbewusst handeln, ja, und von sich aus darauf achten, dass die meisten Unternehmen, die meisten Mitarbeiter von zu Hause arbeiten und nur da, wo es unbedingt notwendig ist, ins Büro kommen, ja, oder geht man wieder mit so einer generellen Regelung rein, die womöglich wieder Kollateralschäden verursacht. Also ich muss sagen, ich für meinen Teil bin vielleicht ganz froh, dass das jetzt nicht geregelt ist. In der Hoffnung, dass die Leute
drauf achten. Ich bin da so ein bisschen zwiegespalten. Also natürlich, wenn man es regeln wollte, dann müsste man natürlich Ausnahmebestimmungen schaffen für eben Unternehmen, wo Präsenz irgendwie notwendig ist. Dann wiederum gäbe es natürlich 1000 Streit- und Grenzfälle von Unternehmen, wo es jetzt vielleicht nicht absolut zwingend notwendig ist, also wo jetzt nicht irgendwelche mechanische, händische Arbeit vor Ort verrichtet wird, aber wo die Unternehmen dann halt schon argumentieren, ja, es ist aber eben aus folgenden Gründen doch, bei uns muss es eben doch so sein, und dann ist halt die Frage, ist das wirklich so, liegt das vielleicht nur daran, dass ihr nicht die nötige Infrastruktur für Homeoffice angeschafft habt, hättet ihr das tun müssen und so weiter. Also es würde natürlich zu vielen Folgestreitigkeiten führen. Andererseits wiederum ist es natürlich eigentlich schon für den Staat effizienter kontrollierbar als solche Vorschriften wie zum Beispiel jetzt dieses Kontaktverbot oder auch dieser 15-Kilometer-Radius, die sich an Privatpersonen richten. Ja, also es ist ja immer noch leichter, ein Unternehmen zu kontrollieren, wo Dutzende oder Hunderte Leute arbeiten oder dann eben hoffentlich von zu Hause aus arbeiten.
Ja, würde aber auch nicht passieren, Konstantin, ganz ehrlich. Also
ja, würde realistischerweise. Das ist das etwas ernüchternde Fazit, was man oft sieht. Ne? Das Allerwenigste von all dem kann überhaupt irgendwie kontrolliert werden. Es ist jedenfalls ja schon tendenziell leichter, einen großen Betrieb zu kontrollieren als einzelne Privatpersonen. Aber gut, wie dem auch sei. Es gibt jedenfalls keine Homeoffice-Pflicht. Das Einzige, was sich für Unternehmen ändert, ist, dass die Betriebskantinen dicht machen müssen, beziehungsweise die dürfen dann noch Essen zum Mitnehmen anbieten, genauso wie alle anderen Restaurants auch. Aber man darf nicht mehr vor Ort in der Betriebskantine speisen. Ich glaube, das sind eigentlich die wesentlichen Punkte zu den neuen Corona-Beschlüssen. Gucken wir mal, was die Gerichte damit machen.
Vielleicht an diesem Punkt, du hast es ja auch schon erwähnt, wir sind natürlich auch im Homeoffice, und vielleicht deswegen nochmal der Hinweis, dass es ganz hin und wieder wegen der technischen Gegebenheiten dazu kommen kann, dass wir uns gegenseitig ins Wort fallen und da auch womöglich sogar mehrere Sekunden lang gleichzeitig reden. Ich glaube, ehrlich gesagt, das ist uns schon jetzt passiert, Konstantin, weil was eben aber daran liegt, dass hier unser Konferenzsystem den anderen jeweils stumm schaltet und deswegen zu spät mitbekommt, wenn der andere einen Einwurf hat. Und wir entschuldigen uns jedenfalls dafür, dass wir vielleicht manchmal ein bisschen gleichzeitig plappern.
Das wir sind gar nicht so unhöflich miteinander, wie wir wirken.
Verhindern.
So. Und das wird sich auch, glaube ich, in einer der kommenden Folgen dann hoffentlich gelöst haben, dieses kleine technische Manko. Aber gut, dann, wenn es das gewesen sein soll zu Corona, dann kommen wir zu Julian Assange, jemand, der uns ja in diesem Podcast wirklich schon etliche Male beschäftigt hat, dessen Leidensgeschichte mit der amerikanischen, schwedischen und britischen Justiz ist wahrlich lang, und wir haben sie hier schon in den Folgen 70, 75, 97, 108 und 111 besprochen. Krass. Ja, also insofern, das werden wir jetzt sicherlich nicht nochmal alles wiederholen können, insbesondere der ganze Themenkomplex Vorwurf von sexuellem Missbrauch, Vergewaltigung oder ähnliches, ja. Das haben wir hier umfassend aufgearbeitet und darum wird es jetzt an dieser Stelle nicht gehen, sondern worum es gehen soll, ist eben das Auslieferungsersuchen der Vereinigten Staaten und die Entscheidung, die dazu gestern im Vereinigten Königreich gefallen ist, in London nämlich. Und dazu haben wir uns jemand in die Sendung geholt. Du hast es ja eingangs schon angekündigt, Dustin Hoffmann, der Büroleiter von Martin Sonneborn. Und dieses Gespräch, das wir gestern aufgezeichnet haben, das hört ihr jetzt. Ja, dann herzlich willkommen im Einspruch-Podcast, Dustin Hoffmann.
Herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich, mit Ihnen sprechen zu können.
Ja, Herr Hoffmann, Sie waren als Beobachter bei dem Auslieferungsverfahren gegen Julian Assange. Warum denn eigentlich? Also es ist ja nicht ganz selbstverständlich, dass gerade der Büroleiter von Martin Sonneborn von der Piratenpartei im Europaparlament jetzt unbedingt als Prozessbeobachter dahin fahren würde. Wie kam es dazu?
Also wir, ganz kurz, wir sind ja die Partei, die aber das macht es für die meisten Leute wahrscheinlich noch überraschender, dass ich da hingefahren bin. Das hat sich so ergeben, dass er hatte eine kleine Vorgeschichte, Herr Sonneborn wollte mal eine Rede über Assange halten und ich hatte mich damals mit dem Thema noch nicht so sehr befasst. Damals war das, nachdem der Bericht von Nils Melzer, dem UN-Sonderberichterstatter für Folter, rausgekommen war, der Julian Assange attestiert hatte, dass er Anzeichen von Folteropfern hatte, wollte er darüber sprechen im Europaparlament und ich habe damals gesagt, oh, Julian Assange, schwieriges Thema. Und Herr Sonneborn meinte damals zu mir, ich soll mir das mal genauer angucken, habe dann angefangen, mich reinzulesen und fand das alles unglaublich skandalös und habe mich ab da mit dem Fall befasst. Und irgendwie bin ich dann im Februar beim Prozess gelandet, weil NGOs haben Leute gesucht, die hinfahren und sich das angucken, weil sie halt meinen, je mehr Leute da sind, desto besser und desto detaillierter wird die Berichterstattung. Und weil das dann losging mit der Pandemie, hat Herr Sonneborn damals mich geschickt und da bin ich dann gelandet und fand das vor Ort wichtig und spannend und habe mich dann dafür beantragt, dass ich auch im September dabei sein kann. Es wurde damals zugelassen, sodass ich den ganzen Monat damals in London war und das Hauptverfahren begleitet habe.
Okay. Ja, Herr Melzer und sein Bericht werden regelmäßigen Hörern des Podcasts sehr bekannt sein. Ihn hatten wir in einer früheren Sendung mal zu Gast und da kam ja in der Tat heraus, dass ich sag mal im Vorfeld dieses Auslieferungsverfahrens namentlich bei den Vorwürfen angeblichen sexuellen Missbrauchs und dann der Art und Weise, wie die schwedischen und auch britischen Ermittlungsbehörden damit umgegangen sind, auch alles jetzt nicht gerade lege artis gelaufen ist, um es mal sehr zurückhaltend zu formulieren. Aber das haben wir ja schon besprochen. Jetzt würde mich mal interessieren, wie war denn Ihr Eindruck von der Verhandlung? Und jetzt, ich meine jetzt noch gar nicht so sehr die Inhalte, dazu kommen wir gleich, sondern einfach so das Prozedere. Lief das fair ab? War das ein ergebnisoffenes Verfahren? Und wenn ich schon dabei bin, wie kam es eigentlich dazu, dass Assange in diesem seltsamen Glaskasten die ganze Zeit saß, den man ja vielleicht von Fotos aus der Verhandlung kennt?
Also das Verfahren, es war das für mich das erste britische Auslieferungsverfahren, was ich mal angesehen habe. Das war ein bisschen, ich hab ein Jurastaatsexamen, aber trotzdem ist das ja ein sehr spezielles Feld, andere Rechtsrahmen dort. Aber mir kamen schon einige Sachen sehr eigenartig vor. Wenn wir direkt anfangen bei diesem Glasstock, im Februar gab es den ersten Teil der Verhandlung, eine Woche lang in London und damals haben seine Anwälte, also die Anwälte von Julian Assange, beantragt, ob er im Hauptverfahren nicht bei ihnen sitzen könne, weil er damals in diesem Dock war. Das lag, dachten wir zumindest damals, auch daran, dass das Gericht, in dem der erste Teil verhandelt wurde, direkt am Gefängnis angegliedert war, in dem er untergebracht ist. Und da ist das ist ein Hochsicherheitsgefängnis und da wird das so gemacht, dass ein Tunnel direkt vom Gefängnis in den Gerichtssaal und dann werden die Leute durch den Tunnel gebracht und in so ein Glasstock und sitzen dann hinter Panzerglas hinten in dem Gerichtssaal. Das ist für uns in Deutschland ein recht ungewöhnlicher Eindruck, weil so wie ich das kenne, sitzen Leute meistens dann hinter Glas, wenn sie geschützt werden sollen und nicht um andere zu schützen. Und naja, jedenfalls saß er da und sie haben dann beantragt, dass er doch bitte bei ihnen sitzen könne, damit er ihnen Anweisungen geben kann, damit sie sich konsultieren können, weil das ja, wenn er in diesen Glaskasten ist, so ist, dass jedes Mal, wenn sie mit ihm sprechen wollen, das Verfahren unterbrochen werden muss, weil da sitzen ja auch Leute von der Anklage und es gibt keine Möglichkeit, sich vertraulich auszutauschen im Raum. Und damals sagte die Anklage dazu, naja, wieso eigentlich nicht? Das passt doch, also wir haben kein Problem damit, das ist ja kein Gewaltverbrecher, das ist jetzt nicht gefährlich. Und die Richterin meint dann, nö, also das kann ich, das geht nicht, er wäre außerhalb des Glaskastens nicht mehr in Gewahrsam des Gerichts und dann müsste er eine Freilassung auf Kaution beantragen, das würde die Anklage natürlich nie mitgehen. Das wurde dann einen Tag später wieder diskutiert, da hat sich herausgestellt, dass die Richterin mit dieser Einschätzung falsch lag und dann hat sie gesagt, ja nö, machen wir trotzdem nicht, geht doch auch so. Also ist dann auch nicht mehr allzu tief in die Begründung eingestiegen. Und das hat damals so ein bisschen den Start, die Stimmung gesetzt für das Verfahren, was immer wieder ein bisschen eigenartige Einschläge hatte, was sich, finde ich, meiner Meinung nach jetzt auch bis zur Urteilsverkündung durchgezogen hat. Aber das ist dann eher auch, was dann die inhaltliche Richtung und die Bewertung der Aussagen der Sachverständigen und Zeugen angeht.
Welchen Eindruck hat denn Herr Assange auf Sie gemacht? Also führte das nochmal dazu, dass er da besonders isoliert war, vielleicht auch nochmal seinen Zustand vielleicht sogar verschlechtert hat? Wie würden Sie das bewerten?
Also der Zustand im Februar bei dem ersten Teil der Verhandlungen wirkte wirklich nicht sonderlich gut. Das lag zum Beispiel auch daran, dass die Akustik in dem Gerichtssaal sehr, sehr schlecht war. Selbst innerhalb des Gerichtsraumes war es teilweise schwer zu verstehen, was andere Leute gesagt haben, weil die Mikrofontechnik so unglaublich schlecht war. Und er saß dann halt hinten in diesem Dock. Teilweise haben sie versucht, ihm so einen Funksender mit einem Ohrstöpsel zu geben. Aber weil die Mikrofone so schlecht waren, hat das auch nicht funktioniert. Und da hat man gemerkt, dass jemand, der so lange in Haft war, unter so widrigen Bedingungen, wirklich Probleme hatte, dieser Verhandlung zu folgen. Er wirkte dann teilweise unkonzentriert, hat gesagt, dass er Konzentrationsprobleme hat. Dazu kam noch, dass es große Proteste vor dem Gericht gab, die man bis in den Saal reingehört hat, was die Akustik noch schwieriger gemacht hat. Und man hat gemerkt, dass er wirkte da wie eine Person, ich habe ihn zum ersten Mal in echt gesehen, recht am Boden. Im zweiten Teil war es ein bisschen besser. Ich glaube, dass zum zweiten Teil die Haftbedingungen in Belmarsh, also was Isolation anging, dass er sich ein bisschen, er war zeitweise aus der Krankenstation und dass er sich ein bisschen davon erholt hatte. Und man hat gemerkt, dass er alles daran setzt, diesem Verfahren aufmerksam zu folgen. Also ich kann mir das vorstellen, für jemanden, dem ja attestiert wurde, unter schweren Depressionen zu leiden und dem auch ein Autismus, ein Asperger-Syndrom diagnostiziert wurde, das sind ja nochmal schwierigere Bedingungen als für gesunde Leute, dass er sich sehr bemüht hat, dem zu folgen. Er hat manchmal auch Sachen von hinten reingerufen, was ihm untersagt war. Die Richterin hat ihn dann immer wieder daran erinnert, dass er bitte dass er nichts zu sagen hätte, weil seine Anwälte da seien, um für ihn zu sprechen. Aber ja, also er wirkte jetzt auch nicht im zweiten Teil nicht topfit, aber besser. Und
das ist schon auch merkwürdig, ne? Dass einfach einem Angeklagten, wenn man das so überhaupt bezeichnen kann, wahrscheinlich nicht, ne? Aber jedenfalls das Wort so abgeschnitten wird, ne?
Ja, es ist vor allem, was mich überrascht hat in dem Fall, das wird juristisch grundsätzlich schon so richtig sein, weil er sich dafür entschieden hat, dass er durch seine Anwältinnen und Anwälte da vertreten wird. Das Problem an der Sache ist nur, dass mit welcher Kompromisslosigkeit und Beharrlichkeit ihm das Wort abgeschnitten hat, wenn man überlegt, dass hier eine maximale Gefängnisstrafe von 175 Jahren im Raum steht. Also für ihn geht es die gesamte Zeit um sein Leben. Er sitzt da hinten in diesem Glasstock, kann ja auch nicht einfach sagen zu seinem Anwalt jetzt, hier, das sehe ich anders oder können wir da mal was machen. Das ist jedes Mal, muss er sich hinten irgendwie melden und dann muss das Verfahren unterbrochen werden. Und wenn da jemand mal was reinruft, ja, ich fand das einfach unverhältnismäßig, mit welcher Beharrlichkeit die Richterin ihn da angegangen ist. Und das war schmerzhaft, das mit anzusehen.
Okay, also die ganzen formalen Rahmenbedingungen waren schon mal einigermaßen widrig, aber kommen wir mal zu den Inhalten. Es ging ja jetzt vor Gericht nicht um die Frage, ob Julian Assange ein guter Mensch ist, ob diese Veröffentlichung unterm Strich mehr Schaden oder Nutzen angerichtet hat. Es ging auch nicht um die Frage, ob er Journalist ist oder Aktivist oder irgendwas dazwischen, sondern es ging eben um die Frage, ob er ausgeliefert werden soll an die Vereinigten Staaten. Und dafür gibt es ja schon eine klare Rechtsgrundlage oder die eben den Prüfungsmaßstab bildet, nämlich dieses Auslieferungsabkommen zwischen dem Vereinigten Königreich und den USA aus dem Jahr 2007, wenn ich mich nicht täusche. Und wie sieht das denn aus? Also was sind da die Kriterien, unter denen eine Auslieferung erfolgen darf oder eben auch zu unterbleiben hat?
Also die Verteidigung hat sich da auf mehrere Punkte bezogen, weshalb das auch ein bisschen verschwimmt und das dann im Endeffekt für die Verhandlung schon eine Rolle spielt, inwiefern diese Veröffentlichung Nutzen hatte und inwiefern er journalistisch tätig war oder nicht. Die Richterin ist darauf in der Urteilsverkündung ja auch schon eingegangen. Also im Grundsatz, einen großen Block hat gebildet, dass die Verteidigung gesagt hat, er dürfe nicht ausgeliefert werden, weil das Auslieferungsersuchen politisch motiviert sei. Und in diesem Kontext haben wir auch einige Sachverständige gehört, die unterschiedliche NGOs betreuen, oder zum Beispiel das Iraq Bodycount Project, bei dem die gesagt haben, durch die Veröffentlichung der Unterlagen zum Irakkrieg haben sie 15.000 mehr zivile Todesopfer feststellen können als vorher, wo ja wurde schon recht breit gefächert dargelegt, dass es in einigen Punkten einen Nutzen gab, weil das eben die Kehrseite der Medaille auch für die politische Motivation ist. Also wenn wir da 10 Journalistinnen und Journalisten haben, die feststellen können, dass diese Unterlagen ihnen geholfen haben, Kriegsverbrechen oder Fehlverhalten von Regierungen aufzudecken, kann das natürlich auch ein Grund dafür sein, politisch motiviert diese Handlungen zu unterbinden. Das ist ein Block.
Aber das ist mir nicht ganz klar, was da mit politischer Motivation gemeint ist. Denn dass dieses Verfahren durch und durch zumindest mal ein getränkt ist in einem politischen Hintergrund, das ist ja vollkommen unbestreitbar. Also ich meine, der Mensch hat maßgeblich dazu beigetragen, dass Botschaftsdepeschen und Geheimnisse über, also aus Sicht der amerikanischen Regierung, geheime Dokumente über die Kriegsführung im Irak und in Afghanistan öffentlich wurden. Und natürlich ist sowohl die Veröffentlichung dieser Dokumente als auch dann eben umgekehrt der Wunsch der amerikanischen Regierung, ihn zu bestrafen und ja, vermutlich auch ein Exempel an ihm zu statuieren, von politischen Erwägungen mitgetragen. Das ist ja geradezu unbestreitbar. Aber ist das jetzt sozusagen, also kann das alleine der Maßstab sein oder ist damit eher ist mit dem Wort politisches Verfahren eher gemeint, dass man quasi ein Verhalten zu bestrafen sucht, das eigentlich gar nicht strafbar ist, nur aus politischer Motivation heraus? Nein, das wäre ja ein Unterschied.
Ja, letzteres natürlich. Also es geht darum, dass diese politische Motivation des Verfahrens würde dann den Wunsch der Strafverfolgung überwiegen. Also es geht darum, dass es dann nicht mehr darum geht, jemanden für strafbares Verhalten zu belangen. Also in dem Kontext würde zum Beispiel dann versucht, dieses ganze Anklageprozedere auch zu diskreditieren. Aber das ist sicherlich ein Punkt, also ich habe auch in meiner Berichterstattung schon vorher gesagt, das sind so Punkte, die sind der Argumentation gegenüber offen. Darüber kann man halt streiten. Wie gesagt, es ist ja ganz klar, dass es eine politische Motivation gibt, aber bis zu welchem Grad ist die da und überwiegt die ein Interesse einer ordentlichen Strafverfolgung? Deswegen ist das im Endeffekt auch jetzt ein Punkt, diesen Punkt hat die Richterin komplett abgeräumt. Sie hat das quasi gesagt, dass er sich darauf nicht berufen kann. Sie hat auch gesagt, dass sie seine Tätigkeit nicht für eine journalistische Tätigkeit hält, dass das über das, was Journalisten tun, hinausgeht. Das ist insofern ganz interessant, als dass wir einige Investigativjournalisten als Sachverständige gehört haben, die das ihr genau das Gegenteil vorgetragen haben. Also die haben genau gesagt, wissen Sie, wenn Sie im investigativen Journalismus unterwegs sind, dann ist es nicht so, dass Sie morgens ins Büro kommen und da Unterlagen auf dem Schreibtisch liegen, sondern dass das eine aktive Sache ist, bei der man mit Quellen spricht, Quellen validieren muss und dann auch mal nachfragt, ob sie noch mehr Unterlagen beschaffen können. Ja, aber das hat die Richterin alles komplett abgeräumt und sich dann halt nur auf den gesundheitlichen Zustand berufen und ist da mit der Verteidigung mitgegangen, was auch dazu führt, dass viele Leute, und da zähle ich mich dazu, mit dem Urteil im Ergebnis natürlich glücklich sind, aber inhaltlich nicht. Also weil das nicht das ist, was sich die Menschen, die hier eine Gefahr für die Pressefreiheit sehen, gewünscht haben.
Also um das vielleicht nochmal deutlich zu sagen, also sie hat quasi zu erkennen gegeben, dass sie dem Vorwurf der Spionage durchaus für gewichtig hält oder hier auch in diesem Fall erfüllt. Kann man so weit gehen, das zu sagen, oder hat sie nur sich in diese Richtung bewegt?
Also sie hat sich an der Stelle jetzt schon in die Richtung bewegt, zu sagen, dass wenn sie in dem, ist es der im Umkehrschluss, wenn sie sagt, dass es keine journalistische Tätigkeit war, dann geht sie darauf ein, zu sagen, dass sie es zumindest für möglich hält, dass es hier eine Verabredung dazu gab, Passwörter zu knacken, zu hacken und in diese Spionagerichtung zu gehen. Also das Problem ist, dass sie das ja inhaltlich gar nicht abschließend bewerten kann, insbesondere auch, weil die Beweise, die der US-Anklage zugrunde liegen, geheim sind. Das hat dann während des Verfahrens immer wieder zu den Umständen geführt, dass wenn Leute gesagt haben, sie glauben nicht, dass das so und so war, sie glauben nicht, dass A oder B passiert, das hat die Anklagevertretung immer gesagt, jawohl, wenn sie es wissen, die Beweise sind ja geheim, sie können die Beweise gar nicht kennen. Mhm. Und insofern kann die Richterin auch nur bis zu einem gewissen Grad hier Einschätzungen vornehmen, aber sie hat deutlich zu erkennen gegeben, dass sie in dieser Linie, in dieser Angelegenheit ganz klar der Linie der Anklage folgt, ja.
Und ein weiterer Grund, also wir kommen dann, als drittes kommen wir dann gleich auf den Grund, den sie letzten Endes akzeptiert hat, nämlich seinen Gesundheitszustand. Ein weiterer Grund, der auch noch gegen die Auslieferung hätte sprechen können, den sie aber ebenfalls abgeräumt hat, war ja das Argument, dass Assange in den USA kein faires Verfahren zu erwarten hätte, was ja mit verschiedenen Indizien, sage ich mal, belegt wurde oder zu belegen versucht wurde, beispielsweise der Tatsache, dass er schon während seines Aufenthaltes in der ecuadorianischen Botschaft offenbar auf Betreiben der Amerikaner abgehört wurde gegen Verstoß gegen diplomatische Regeln, dass seine Familienmitglieder teilweise ebenfalls offenbar beschattet wurden und dass es aus der amerikanischen Politik, also gut, jetzt werden wir bald einen neuen Präsidenten haben, aber jedenfalls mal von Seiten Donald Trumps ja nun eine Unzahl von Äußerungen gibt, die erkennen lassen, welchen Stellenwert er der freien Presse einräumt. Da könnte man ja in der Tat schon sagen, ist jetzt wirklich ein bisschen offen, wie fair dieses Verfahren für ihn in den USA wird. Aber das hat die Richterin auch nicht so gesehen, wenn ich es richtig verstanden habe, oder?
Also das ist für mich im Ergebnis auch einer der kritischsten Punkte, der in diesem Urteil wirklich noch genauer zu analysieren und zu bewerten sein wird. Wir haben während des Verfahrens Zeugen gehört aus Spanien, die Mitarbeiter ehemalige, also wir haben die nicht gehört, die haben ein schriftliches Statement eingereicht, die sind auch beide anonym geblieben. Die ehemalige Mitarbeiter des Unternehmens Undercover Global aus Spanien, das für die Sicherheit der Botschaft in Ecuador zuständig war. Wenn wir jetzt von Beschattung sprechen, ist das einer der Mitarbeiter, der für die technische Ausstattung in der Botschaft zuständig war, hat berichtet, dass es ging damit los, dass er die Kameras austauschen sollte, weil die alten Kameras konnten keinen Ton aufnehmen, den Kameras ausgetauscht, sodass die auch Ton aufnehmen konnten, ohne dass die Leute es merken, weder die Mitarbeiter der ecuadorianischen Botschaft noch Julian Assange und seine Leute. Sie haben dann Mikrofone installiert im Feuerlöscher und im Bad, weil Julian Assange ja schon Angst hatte, dass er abgehört wird und deswegen viele seiner Treffen mit Anwälten im Bad durchgeführt hat. Der Mitarbeiter hat berichtet, dass Treffen mit Anwälten priorisiert abgehört werden sollten. Die Ausweise von Anwälten wurden am Eingang vom Sicherheitspersonal entgegengenommen und kopiert. Die sollten besonders darauf achten, ob die ein Visa von bestimmten Staaten drin hatten. Das wurden die elektronischen Geräte der Anwälte wurden teilweise komplett kopiert. Es wurden Aufkleber an den Fenstern installiert, damit von außen mit Lasermikrofonen abgehört werden kann. Er hat berichtet, dass die diskutiert hätten, mal eine Tür offen zu lassen, wenn es gar nichts mehr hilft, um ihn kidnappen zu können. Es wurde wohl über Vergiftung gesprochen. Es wurde darüber gesprochen, Windeln von den Kindern, die ihn besucht haben, zu klauen, um Vaterschaftstests durchzuführen. Also das ist das Level von Beschattung, über das wir sprechen, was in der ecuadorianischen Botschaft stattgefunden hat. Dazu gibt es ein Strafverfahren in Spanien. Und die Richterin hat gesagt, dass sie das A grundsätzlich erstmal nicht als Fakt nimmt, dass das so war. Und B in dem Urteil und in der Verkündung auch direkt schon gesagt, dass die USA vielleicht, dass die einen triftigen Grund hatten, ihn da zu beschatten, weil es ja Gerüchte gab, dass er die Botschaft quasi in so eine neue Basis umgebaut hat, von der er eine Gefahr für die nationale Sicherheit aus darstellen könnte. Und diese Aussage, also das explizit, sie hütet sich ja davor, irgendwelche Bewertungen in Richtung der USA auf einer kritischen Ebene vorzunehmen, aber gleichzeitig nimmt sie sich absolut die Freiheit heraus, solches Verhalten zu rechtfertigen. Das empfinde ich als sehr gefährlich und gruselig. Und an der Stelle finde ich auch, muss sie das ja nicht machen. Also sie muss jetzt ja nicht sagen, ja, vielleicht war das ja in Ordnung, dass sie ihn da überwacht haben. Und wie gesagt, wir sprechen jetzt nicht darüber, dass sie da mal ein Telefon abgehört haben, sondern dass sie das komplette Gebäude verwanzt haben.
Hm. Und ja, klar, und also gerade wenn es an die Verhinderung von effektiver Zusammenarbeit mit den eigenen Strafverteidigern geht, dann bewegen wir uns natürlich in einem Bereich des Verstoßes gegen den Grundsatz des fairen Verfahrens. Also eigentlich wäre das vielleicht nicht unplausibel gewesen, darüber mal nachzudenken. Hat man aber nicht oder hat man jedenfalls nicht bejaht. Der einzige Grund, der dann doch gezogen hat, war die Suizidgefahr. Ja. Ne? Dass sie eben gesagt hat, also es haben ja auch verschiedene psychologische Sachverständige ausgesagt, die eben auch bestätigt haben, dass der Mann schwer depressiv ist und über Suizidgedanken hat. Trotzdem, das finde ich jetzt eigentlich fast, also irgendwie erstens makaber, aber dann zweitens auch erstaunlich, dass gerade das der ausschlaggebende Grund sein soll. Denn man sollte ja meinen, dass es jetzt schon irgendwie möglich wäre für die USA, einen Gefangenen halt so unterzubringen, dass er sich eben nicht das Leben nehmen kann.
Ja.
Also ist das sozusagen, wie erklären Sie sich das, dass dieses zumindest auf mich vergleichsweise schwach wirkende Argument dann dasjenige war, was irgendwie den Ausschlag gegeben hat? Ist das vielleicht ein Versuch des Gerichts, diplomatisch zu sein, so nach dem Motto, wir folgen den USA eigentlich inhaltlich in allem und stützen es dann nur auf diesen Gesundheitsaspekt?
Also das wird Sie nicht überraschen, aber die Anklage ist auch der Meinung, dass in US-Gefängnissen das effektiv verhindert werden kann. Also wir haben 3 Tage lang medizinische Gutachten und Sachverständige gehört zu Assanges Gesundheitszustand. Die Berichterstattung darüber war aus Gründen des Schutz seiner Persönlichkeitsrechte dünner als sonst, weil da halt wirklich, wurde weit zurückgegangen in seine Kindheit, seine Familienverhältnisse und seine ganze Psyche wurde seziert. Und ist es ja nicht nur so, dass er suizidgefährdet ist und schwer depressiv, sondern dass ihm auch ein Asperger-Syndrom diagnostiziert wurde, was in einer starken Wechselwirkung mit der Suizidgefahr besteht, weil daraus sich so eine, das hat die Richterin anerkannt, auch so eine Bestimmtheit im bestimmten Umgang mit Dingen ergibt. Und das ist insofern, ich habe immer gesagt, nachdem ich das gehört habe, ist das ein Argument, das so stark ist, dass es nicht abgeräumt werden kann, weil die Anklage selber Sachverständige dazu geholt hat, die Suizidgefahr grundsätzlich, die haben die Schwere der Depression ein bisschen anders bewertet, aber die Suizidgefahr haben sie auch gesehen, insbesondere, weil sich sein gesundheitlicher, mentaler Zustand ganz stark verändert, wenn die Haftbedingungen sich verschlechtern. Je isolierter er ist, desto höher die Suizidgefahr, desto schwerer seine Depression. Und wir haben mehrere Sachverständige auch gehört, die so ein bisschen angedeutet haben, wie eine Zukunft für ihn in einem US-Gefängnis aussehen könnte. Und davor hat er so panische Angst, nicht unberechtigt, dass diese Suizidgedanken entstehen. Und einer der anwesenden Sachverständigen hat gesagt, dass er mit all seiner Kenntnisse, ein emeritierter Professor für Neuropsychiatrie, Michael Kopelman vom King's College, der hat gesagt, mit all seiner Erfahrung und Kenntnis kann er sagen, dass er davon ausgeht, dass Julian Assange einen Weg finden wird, sich das Leben zu nehmen, wenn eine Auslieferung unmittelbar bevorsteht. Und die Richterin hat jetzt gesagt in ihrem Urteil, dass sie A glaubt, dass durch sein Asperger-Syndrom er eine starke Bestimmtheit hätte, seinen Suizidwunsch umzusetzen. Und sie meint auch, dass er eine so intelligente Person sei, dass ihm es gelingen würde, diese Suizidpräventionsmaßnahmen der US-Gefängnisse zu umgehen. Und in dem Kontext kam dann auch Kritik durch, dass sie erwartet, dass die Haftbedingungen in den USA so schwierig wären, dass seine Suizidgefahr und seine Depression stark verstärken könnte. Ganz kurz, wegen der Haftbedingungen, da geht es jetzt nicht darum, dass sie sagt, US-Gefängnisse sind schlecht, sondern da geht es ganz konkret darum, dass es in den USA so Maßnahmen verhängt werden können gegen Insassen, die Informationen haben, die eine Gefahr für die nationale Sicherheit darstellen könnten. Und damit die diese nicht weitergeben können, die werden komplett unabhängig von anderen Häftlingen im Gefängnis betreut. Die essen alleine in der Zelle. Und wir haben eine Aufseherin, eine ehemalige, nicht Aufseherin, sondern die Leiterin des Gefängnisses in New York, MCC, Metropolitan Correctional Center, gehört, in dem kürzlich Epstein sich das Leben genommen haben soll, der auch im Urteil dann in der Urteilsverkündung erwähnt wurde, als Beispiel dafür, dass Suizidvorsorgemaßnahmen nicht zwangsläufig funktionieren müssen. Und die meinte, dass diese Maßnahmen, diese Special Administrative Measures, so umgesetzt werden, dass die Leute 23 Stunden am Tag in ihrer Zelle sind. In dieser Zelle essen sie, in dieser Zelle treffen sie niemanden, die Wärter sprechen nicht mit denen und für eine Stunde am Tag kriegen sie Erholung in der Recreation Cell. Und die ist baugleich mit ihrer eigenen Zelle, nur leer. Da dürfen sie eine Stunde drin sein und dann kommen sie wieder in ihre normale Zelle zurück. Und die Richterin hat quasi diese Umstände, das hat sie akzeptiert, dass Julian Assange, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass er diesen Maßnahmen unterliegen könnte und dass er sich das Leben wahrscheinlich nehmen würde, wenn ihm das bevorstünde, und hat aus diesem Grund die Auslieferung abgelehnt.
Ist denn das eigentlich ein Dauerhindernis oder kann sozusagen die amerikanische Seite, die ja, glaube ich, schon gesagt hat, dass sie da in Berufung gehen wird, die müsste sich ja dann wahrscheinlich auf diesen Punkt konzentrieren und in irgendeiner Weise den widerlegen. Ne? Wie könnte das geschehen? Ich meine,
das Problem ist, dass die, ich glaube, dass sie das, dass ihnen nicht gelingen wird, das wegzubekommen, weil die Depression bei Julian Assange ist jetzt nicht erst im Gefängnis entstanden, und er ist er hat auch den Autismus, also dieser Autismusdiagnose, die wurde jetzt gestellt, aber wir haben während des Verfahrens haben die Ärzte, die Sachverständigen darauf, haben halt erzählt, was darauf hindeutet, dass er das schon sein ganzes Leben lang hat. Diese Depressionen, also ich bin kein Experte, aber das wurde halt so dargestellt, dass das halt episodenhaft auftritt und natürlich von äußeren Umständen auch beeinflusst wird und dass es deswegen jetzt besonders schlecht ist. Das Problem ist, jetzt könnten die USA vielleicht erklären, dass sie ihm solchen Maßnahmen, dass er diesen Maßnahmen nicht ausgesetzt wird. Das Problem ist aber, dass ja niemand was machen kann, wenn sie es dann trotzdem tun. Wir haben in dem Verfahren zum Beispiel eine Anwältin gehört, die hat einen Mann, einen britischen Staatsbürger, der unter dem Namen Abu Hamza bekannt wurde, vertreten, der an die USA ausgeliefert werden sollte. Da wurde während des Verfahrens gesagt, der kommt wahrscheinlich nicht in ein Hochsicherheitsgefängnis und der wird wahrscheinlich auch nicht diesen Maßnahmen unterliegen. Der ist in die USA ausgeliefert worden. 3 Wochen später wurden die Special Administrative Measures verhängt. Dann wurde er verurteilt und sitzt seit 5 Jahren in einem Hochsicherheitsgefängnis. Das war eine extrem wichtige Aussage, weil die ja quasi angedeutet hat, dass die Aussagen der US-Regierung in diesen Punkten oder da Versprechungen nicht sonderlich viel wert sind. Und deswegen sehe ich nicht kommen, dass die jetzt sagen, ja, also wir setzen den quasi in Hausarrest in den USA. Das ist halt das ist unglaubwürdig, insbesondere weil die Briten ja nichts mehr machen können. Sobald er in den USA ist, können die machen, was sie wollen. Und darüber sind sich ja alle Beteiligten im Klaren.
Ja, also klar, eine Auslieferungsentscheidung würde natürlich immer darauf basieren, dass man bestimmte Annahmen darüber hat, wie es dann in den USA laufen wird, und dann natürlich später keinen Einfluss mehr nehmen kann, auch wenn es doch anders laufen sollte. Das gilt ja nicht nur für die Haftbedingungen, sondern auch für die Fairness des dortigen Strafverfahrens und alles andere. Aber das ist ja vielleicht kein grundsätzliches Hindernis. Ich tue mich mit diesem Punkt nur deshalb so ein bisschen schwer. Also im Ergebnis teile ich natürlich irgendwie auch die Erleichterung über das Ergebnis, weil es so viele andere starke Argumente gegeben hat, die gegen seine Auslieferung gesprochen hätten. Aber man kann ja mal das Gedankenexperiment anstellen und sagen, was wäre, wenn Julian Assange einfach ein Terrorist wäre und sich Leute umgebracht hätte. Und es hätte auch im Übrigen, hätte es auch gar nicht diese ganze unsägliche Vorgeschichte mit Überwachung und seltsamen Vorwürfen gegen ihn gegeben und so weiter, sondern er wäre einfach ein Terrorist und er hätte Leute umgebracht und sollte ausgeliefert werden. Und das einzige Argument dagegen wäre sein schlechter psychischer Zustand und die drohende Suizidgefahr. Würde man das dann auch für überzeugend halten? Also würde man dann sagen, ach so, ja, dir geht's schlecht im Angesicht der Tatsache, dass wir dich für dein Verbrechen bestrafen wollen? Das ist aber komisch, dann können wir das wohl nicht machen. Also in einer solchen Konstellation würde man das doch, glaube ich, nicht für besonders stichhaltig halten, dieses Argument. Wie gesagt, jetzt in diesem Fall emotional im Ergebnis sicherlich schon, aber juristisch finde ich es halt trotzdem seltsam, dass das sozusagen der durchschlagende Grund sein soll und dass der sich auch nicht ausräumen lassen können sollte.
Ja, klingt ein bisschen wie ein Ablenkungsmanöver, ne? Das hattest du ja vorhin auch schon angedeutet. Würden Sie das auch sehen? Also, dass sie vielleicht nicht getraut hat, das an anderer Stelle schon abzublocken und deswegen sich auf diesen Punkt konzentrieren musste?
Also, das halte ich, wir werden es niemals herausfinden, aber das halte ich natürlich für realistisch. Wir dürfen nicht vergessen, dass das jetzt ein District Judge ist, also vergleichbar mit einer Amtsrichterin bei uns. Die macht normalerweise Strafverfahren bis 1 Jahr und Auslieferung. das ist halt, das bezieht sich, das passt auch gut in den Kontext jetzt zu anderen Sachen. Normalerweise sind diese Auslieferungsverfahren ja nicht sonderlich problematisch, weil genau man, Auslieferungen basieren ja auf dem Prinzip, dass man davon ausgeht, dass die andere Seite ein rechtsstaatlich ordentliches Verfahren hat. Das ist ja eine Errungenschaft des Vertrauens Rechtsstaaten von Rechtsstaaten untereinander. Sonst könnte man das ja gar sonst würde das ja nicht funktionieren. Aber in dem Fall ist das sicherlich für die Richterin eine Möglichkeit gewesen, ohne politische Implikationen jetzt, die ich meine, das wäre für eine Amtsrichterin in Deutschland jetzt auch nicht so trivial, die USA zum Unrechtsstaat zu erklären, auch wenn sie das, wenn es ihr da unter den Nägeln brennt. Insofern halte ich das grundsätzlich auf ganz persönlich, ohne natürlich zu wissen, ob es so ist, auch für möglich, dass sie damit diese politischen Probleme umschiffen wollte, aber durchaus auch gesehen hat, dass eine Auslieferung hier ja falsch wäre. Aber grundsätzlich ist es halt so, dass das in dem Treaty steht, dass Auslieferungsverfahren gestoppt werden müssen oder halt Leute nicht ausgeliefert werden können, wenn sie unter ganz besondere oder besonders schweren medizinischen Problemen leiden. Also das ist jetzt schon so, dass es dafür eine Rechtsgrundlage gibt. Das ist jetzt nicht so, dass sie jetzt da irgendwie Case Law sagt, das ist jetzt so. Hm.
Vielleicht hat ja das Berufungsgericht jetzt nochmal die Chuzpe, da ein bisschen direkter zu werden, klarer sich auch in Richtung der Vereinigten Staaten zu äußern. Genau, und wie geht's jetzt weiter mit Julian Assange?
Also wir hatten am Montag wurde die Entscheidung gesprochen. Die Gegenseite hat 15 Tage, also die Anklage hat 15 Tage Zeit, in die Berufung einzulegen. Die haben gesagt, direkt gesagt, dass sie das machen werden. Und am Mittwoch, also den 6. Januar, gibt es morgens ein Verfahren, bei dem die Verteidigung eine Freilassung auf Kaution beantragen möchte. Das haben sie in der Vergangenheit schon sehr oft gemacht. Allerdings hat die Richterin das immer abgelehnt, weil Julian Assange damals in einem Fall ja, also als er in die ecuadorianische Botschaft geflüchtet ist, hatte er seine Fußfessel abgemacht, da unterlag ja Kautionsauflagen, die er gebrochen hat. Deswegen wurde in der Kaution immer abgelehnt. Jetzt, wo die Auslieferung abgelehnt wurde, verschiebt sich natürlich die Verhältnismäßigkeit einer dauerhaften Ingewahrsamnahme in Belmarsh, sodass alle sehr gespannt auf den Mittwoch gucken jetzt und hoffen, dass er, also nicht alle hoffen das, aber viele hoffen, dass er jetzt auf Kaution freikommt und endlich aus diesem Gefängnis rauskommt. Weil wir dürfen nicht vergessen, er sitzt ja jetzt nicht da drin, weil er für irgendeine Straftat verurteilt wurde. Er sitzt da momentan einfach nur wegen des Auslieferungsverfahrens, weil die Richterin Fluchtgefahr sieht. Er hatte ursprünglich, als er in der ecuadorianischen Botschaft festgenommen wurde, da wurde er für 50 Wochen in Haft, hat er 50 Wochen Haftstrafe bekommen für den Verstoß gegen die Kautionsauflagen. Das ist aber lange vorbei. Und ja, jetzt ist es quasi eine Art Untersuchungshaft oder halt einfach so eine, damit er halt nicht fliehen kann. Das ist jetzt der nächste Schritt. Und dann geht es in die Berufung. Aber jetzt müssen wir erstmal abwarten, was am 6. Januar passiert.
Genau. Dann, wenn der Podcast erscheint, werden wir vielleicht die Entscheidung schon haben. Heute ist Dienstag. Wir haben das Gespräch voraufgenommen und bedanken uns recht herzlich, ne, für diese Insights in diesen Prozess. Herzlichen Dank.
Ja, vielen Dank, dass Sie sich mit mir darüber unterhalten wollten.
Ja, gerne.
Ja, vielen Dank, Herr Hoffmann.
Also kommen wir jetzt nochmal zu einem anderen Thema, bei dem wir auch schon alles gegeben haben. Ich erinnere an die Folge Trinken gegen den Brexit, bei dem wir uns mit Pimms unsere Trauer ertrunken haben. Jetzt allerdings ist man so erschöpft, dass man nur noch nüchtern referieren kann, was es Neues gegeben hat. Und zwar immerhin nichts Geringeres als ein Brexit-Deal. Das heißt, der No-Deal-Brexit ist abgewendet. Und zwar tatsächlich an Weihnachten, ich glaube, es war der 24. Dezember um 14.44 Uhr, als die EU und das Vereinigte Königreich erklären konnten, ja, es ist vollbracht. 1245 Seiten sind, also zusammengestellt. Man weiß nicht so genau, wer sie eigentlich alles gelesen hat und unterschrieben. Und das wollten wir uns jetzt mal wenig genauer angucken. Besonders tragisch, das vielleicht so nochmal am Rande, ist es, dass am Ende es an den Fischereirechten hakte. Ja, also ein wirklich doch recht kurioses Problem, das hier über Tage hinweg, wenn nicht sogar Wochen, die Gemüter erhitzt hat, obwohl es doch tatsächlich nur um 600 Millionen Euro geht, also ein Markt von 600 Millionen Euro. Aber es wurde bis zuletzt gehandelt, verhandelt, auch bis tief in die Nacht hinein wurden Fischereifangquoten hin und her geschoben und gerechnet und so. Und dann kam es dann Gott sei Dank zu einem gütlichen Ende. Man kann vielleicht sagen, das lag natürlich daran, dass es jetzt so profan nur um die Fischereirechte ging. Das lag daran, dass ja das Vereinigte Königreich und die EU schon am 31. Januar mit dem Withdrawal Agreement ja tatsächlich den entscheidenden Schritt gegangen sind, also das Ausscheiden aus der EU besiegelt haben. Und das gilt natürlich auch weiterhin. Also das Agreement ist natürlich weiterhin in Kraft. Und bis zum 31.12., das nur zur Erinnerung, galt ja eine Übergangszeit, in der dieses Handelsabkommen für die weitere Zukunft ja verhandelt wurde und dann eben auch abgeschlossen wurde.
Und ja, und das ist aber doch schon bemerkenswert, ne? Denn ich kann mich an viele Äußerungen im Verlauf des Jahres von Diplomaten erinnern, die sagten, dieses Handelsabkommen, das sei derart komplex und das müsste so wahnsinnig viele verschiedene Bereiche regeln, dass es schlechterdings unmöglich sei, das überhaupt bis Jahresende fertig zu kriegen. Und nun hat man es doch geschafft und hatte sogar noch genug Zeit, um sich die letzten Wochen ausgerechnet einen solchen scheinbar bedeutungslosen Nebenkriegsschauplatz wie den Fischereirechten widmen zu können.
Ja, und man muss eben sagen, dass Handelsabkommen normalerweise Jahre dauern, ne? Also und dann auch oft nicht abgeschlossen werden, hatten wir jetzt ja auch dem transatlantischen Freihandelsabkommen, was ja dann komplett brach liegt seit etlichen Jahren, also seit Donald Trump letztendlich, aber auch schon vorher lief ja nicht alles rund. Also das ist schon tatsächlich bemerkenswert, aber auch einer gewissen Notwendigkeit geschuldet, ne? Denn Großbritannien ist auch in höchstem Maße von der EU abhängig, hat also weite Teile seiner Exporte gehen dahin, in die EU umgekehrt, ist natürlich auch Großbritannien ein wichtiger Handelspartner von der EU und deswegen waren am Ende natürlich auch alle bereit zu beteuern, wie wichtig die Partnerschaft auch weiterhin sein wird, wie wichtig es ist, Freunde zu bleiben. Das sollte man ja auch nicht denken nach den ja 3,5 Jahren, die ja auch wirklich ziemlich erbittert gekämpft wurde, ja mitunter. Vielleicht nochmal zur Erinnerung, dieses Withdrawal Agreement, was ich jetzt eben schon erwähnt hat, hat schon wesentliche Dinge geregelt, zum Beispiel die Rechte der EU und auch Bürger und der Bürger des Vereinigten Königreichs, die spezielle Rolle von Nordirland, das hatten wir auch schon intensiv besprochen, ne, wie heikel eigentlich die politische Situation ist, denn Nordirland gehört ja zum Vereinigten Königreich, scheidet deswegen aus, während Irland also weiter in der EU bleibt. So, und jetzt haben wir eben mit dem Handelsabkommen das Fazit, dass die Briten den Binnenmarkt und auch die Zollunion verlassen und damit auch stärker abrücken von der EU als etwa die Schweiz oder Norwegen. Aber es gab eben auch etliche Einigungen, sodass wir jetzt immerhin feststellen können, dass es keine Zölle gibt. Ja, also das drohte ja tatsächlich durch ein No-Deal Brexit, dass auch auf Waren, auf den Warenaustausch Zölle erhoben werden, wie es zum Beispiel jetzt im Austausch mit den Vereinigten Staaten auch der Fall ist. Das kann teuer werden, ja, muss man sagen. Also das geht ja, kann ja bis zu 40% mitunter betragen. Also das sind schon offen, ordentliche Aufschläge, die dann auf einige Produkte, zum Beispiel auch auf Autos oder Wein oder Käse oder was da auch immer in der Diskussion steht, draufgeschlagen werden. Ne?
Und das wäre für beide Seiten, aber vor allem natürlich für die Briten schmerzlich gewesen. Ne? Also ich gucke hier gerade mal nach, 6% aller EU-Exporte gehen nach Großbritannien, aber 46 aller Exporte aus Großbritannien gehen in die EU, also fast die Hälfte. Und wenn die dann mit Zöllen belegt worden wären, dann hätte das sicherlich sehr spürbare Auswirkungen für die britische Wirtschaft gehabt.
Ja. Was allerdings auch sehr schmerzhaft ist, ist, um diese Punkte vielleicht nochmal vorzuziehen, also es ist natürlich auch so, dass Erasmus beendet wird, also dieses Partnerschaftsprogramm, dass Studierenden in der EU da relativ freie Möglichkeiten gibt, woanders mal ein paar Studiensemester zu machen. Hast du eigentlich Erasmus gemacht?
Nee, ich habe es tatsächlich nicht gemacht.
Ja, siehst du, ich war zwei Semester in Belgien und möchte es auch echt nicht missen. Hm. Und das ist jedenfalls für die für Großbritannien jetzt auch passé. Also da werden sich Studierende etwas Neues überlegen müssen. Also sowohl in Großbritannien, also die Briten, die hierher kommen wollen, als auch vice versa. Finde ich durchaus schade. Und was vielleicht dann auf der anderen Seite für die Briten auch ein großer Erfolg wiederum ist, ist, dass sie den EuGH los sind, also den Europäischen Gerichtshof. Das war denen ja auch immer so ein Dorn im Auge. Und es war ja tatsächlich auch lange Zeit in der Diskussion, und da hat auch die EU stark drauf gepocht, dass sie immer noch wollten, dass für Streitigkeiten der EuGH zuständig sind, also Streitigkeiten, die sich dann aus diesem Abkommen ergeben, womöglich auch zwangsläufig ergeben, dann wird wahrscheinlich nicht alles so reibungslos laufen, und womöglich wird dann die eine oder andere Rechtsstreitigkeit auch auftauchen, und da hatte natürlich die EU auch großes Interesse daran, den EuGH im Spielfeld zu halten, aber das ist nicht so. Also es gilt ausschließlich internationales Völkerrecht und eben nicht das jeweilige Landesrecht, also auch nicht EU-Recht. Das ist übrigens ein wichtiger Unterschied zu anderen Abkommen mit Drittstaaten, etwa der Schweiz. Also die blicken da auch mit Neid fast auf diese Regelung. Und das hat dann zur Folge, dass es ein Schiedsgericht geben wird, das solche Streitigkeiten in Zukunft lösen wird. Also vielleicht auch nochmal, um das deutlich zu machen, also dieses Freihandelsabkommen ist auch nur eine wichtige Säule in diesem Abkommen, das Weihnachtsabkommen, vielleicht könnte man es so nennen. Es gibt außerdem noch die breite Kooperation in wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Fragen, die vereinbart wurde. Es ging natürlich auch um die Rechte der Bürger. Und es wurde eine sehr umfangreiche Verwaltungsebene eingezogen, um das alles zu überwachen. Also es gibt jetzt etliche neue Komitees und Arbeitsgruppen. Das Wichtigste ist wahrscheinlich der Partnerschaftsrat, ja, so heißt das, also der eben wichtige Dinge jetzt auch noch im Übergang klären muss. Also wenn es darum geht, die Regeln auch umzusetzen, und das ist aber, dieser Partnerschaftsrat ist weiß Gott nicht das einzige Komitee, was da gebildet wird. Es gibt dann auch noch spezielle Handelskomitees und Arbeitsgruppen und so. Und es gibt auch noch die Möglichkeit, eine Parliamentary Partnership Assembly, Gott, also das PPA zu gründen. Das ist auch ein bisschen strange. Da geht es, glaube ich, darum, dass dann Parlamentarier zusammenkommen können in so einer Art lockeren Runde und dann vielleicht auch sich über solche Dinge auszutauschen, ohne dass es jetzt tatsächlich zu einem verstärkten, also was eben Parlamente sonst so machen, Gesetzgebungsprozess kommt, sondern da wird man sich einfach vielleicht über Gesetzgebung noch in Zukunft austauschen, wie auch immer das aussehen mag. Also das fand ich noch eine ganz interessante Note in diesem Zusammenhang. Also um jetzt vielleicht bei dem Freihandelsabkommen nochmal die wichtigsten Dinge zu nennen. Also den Warenhandel haben wir schon genannt. Also wie gesagt, keine Zölle. Aber es gibt natürlich nicht tarifäre Hindernisse, so heißt es ja schön. Also das ganze der ganze internationale Handel wird ja nicht nur durch Zölle belastet, sondern auch durch sogenannte nicht tarifären Hindernisse. Das sind eben Standards, die eingehalten werden müssen, Voraussetzungen, die erfüllt werden müssen, damit Produkte überhaupt in ein Land eingeführt werden dürfen. Und das gibt es natürlich auch hier weiterhin, ne? Also das dürfte vielleicht am Anfang noch nicht so wahnsinnig viele Probleme aufwerfen, weil die EU, letztendlich Großbritannien ja jetzt schon 48 Jahre in der EU war und deswegen natürlich vieles angeglichen hat. Aber das spielt natürlich für die Zukunft eine große Rolle. Sollte sich zum Beispiel Großbritannien dazu entscheiden, das vielleicht in Umweltfragen oder in datenschutzrechtlichen Fragen alles ein bisschen laxer zu handhaben, auch um vielleicht interessantere Austauschmöglichkeiten mit anderen Regionen der Welt zu haben, dann könnte das auf EU-Ebene eben für Probleme sorgen. Ne? Also dann muss jedenfalls auch für zukünftige Möglichkeiten oder für zukünftige Konstellationen darauf geachtet werden, dass hier nicht, also dass es ein Level Playing Field gibt, ne? Also faire Handelsregeln.
Ja, das gilt ja auch für die Frage staatlicher Subventionen zum Beispiel. Ne? Man möchte jetzt auch nicht, dass europäische Unternehmen dann irgendwie mit britischen Unternehmen konkurrieren müssen, die vom britischen Staat stark subventioniert werden, was ja eben den Wettbewerb verzerren würde. Und zur Einhaltung dieses Level Playing Fields hatte die EU ursprünglich sogar vorgesehen, dass auch alle künftigen, neu erst noch einzuführenden EU-Standards in Großbritannien weiter gelten sollen. Das allerdings war mit den Briten nicht zu machen. Aber die bisherigen Standards sollen schon erstmal die Grundlage bilden. Und in der Tat, wie du sagst, das ist ja auch relativ unproblematisch, weil an die musste sich Großbritannien bis zum Brexit ja ohnehin halten. Und insofern ist die dortige Produktion und Wirtschaft ja auch darauf ausgerichtet, das zumindest erstmal leisten zu können. In Zukunft wird man dann halt sehen müssen, ne? Wenn es da zu Streitigkeiten kommt, dann ist das eben genau die Art von Konstellation, für die dieses Schiedsgericht gedacht ist. Das Schiedsgericht ist natürlich letzten Endes auch, ne? Also was will man machen, wenn sich die eine oder die andere Seite nicht an dessen Schiedssprüche hält? Dann kann die jeweils andere Seite Strafzölle verhängen. Mhm. Aber sozusagen den Möglichkeiten der Durchsetzung zwischen Staaten sind halt Grenzen gesetzt. Ne? Also man muss schon darauf vertrauen, dass das alles halbwegs kooperativ vonstatten geht. Und ansonsten kann es natürlich auch irgendwann zu großen Reibungsverlusten in diesem Abkommen kommen.
Vielleicht noch zwei Dinge, weil die recht wichtig sind. Noch wären jetzt die Finanzdienstleistungen zum Beispiel. Also London ist ja eines der wichtigsten Handelszentren der Welt. Lag natürlich auch an der EU und daran, dass London quasi das Tor zur EU war. Und diesen Freifahrtschein wird es für britische Finanzdienstleistungsunternehmen eben nicht mehr geben, also dieser Financial Pass, also dieser Pass in der gesamten EU, die Dienste anzubieten, der wurde den Briten versagt. Es gibt jetzt aber die Möglichkeit, dass die EU auf einer Fall-für-Fall-Basis entscheiden kann, einige Angebote der Briten dann auch zuzulassen. Ne? Also da wird man jetzt durch das Portfolio der Investmentbanker zum Beispiel gehen und gucken, was gibt es denn für Finanzmarktangebote, die auch sich in der EU eignen und die quasi unseren hiesigen Standards entsprechen, und dann wird man das mit der Zeit vielleicht wieder britischen Finanzmarktdienstleistern ermöglichen, in diesem Markt also weiter wie bisher zu agieren. Das wird man aber, das ist auch so eine Sache, die sich noch entwickeln muss, ist vielleicht dann auch das Geheimnis dessen, warum es dann doch so schnell geht. Man hat eben viele Dinge auch in die Zukunft verlagert, ne? Eben insbesondere das, was jetzt hier im Finanzmarkt zu sehen ist. Es gilt übrigens auch für die Anerkennung von Berufsabschlüssen. Das ist ja auch so ein bisschen so ein Trauerspiel. Das ist ja bisher in der EU recht freizügig gewesen. Die Arbeitnehmerfreizügigkeit ist ja auch eine wichtige Säule. Das bedeutete eben auch, dass man relativ großzügig dann die Abschlüsse der anderen Länder anerkannt hat. Das ist nun nicht mehr so. Und auch hier gibt es aber die Möglichkeit, dass die EU von Fall zu Fall, von Branche zu Branche, von Beruf zu Beruf entscheiden kann, ob die Ausbildungen angemessen sind, also ob das ein ähnlicher Level ist wie in der EU. Und dann auch die Möglichkeiten zur Verfügung stellen, beziehungsweise den Zugang zum europäischen Arbeitsmarkt auch erleichtern. Aber auch das ist so ein Work in Progress, ne? Und wir haben ja auch das Gefühl, das Thema, dass jetzt die Auslandsaufenthalte reguliert sind. Also man kann sich auch da nicht mehr so wahnsinnig frei bewegen wie bisher. Aufenthalte von mehr als 90 Tagen jedenfalls werden schwieriger. Da müssen Briten und EU-Bürger eben wechselseitig ein Visum vorweisen, wenn sie länger als 90 Tage sich in dem jeweils anderen Gebiet aufhalten wollen.
Zusammenarbeit im Justizsektor ist auch noch ein Thema. Also ihr seht schon, das Ganze ist vollkommen uferlos. Ne? Das ist halt einfach wahnsinnig komplex.
Ja, wir beschränken uns aber auch. Aber das kannst du jetzt noch zum Besten geben.
Ja, also die sieht sehr unterschiedlich aus, kommt drauf an, über welchen Justizzweig wir reden. Also so im Bereich der Strafjustiz hat man sich eigentlich relativ weitgehend einigen können. Da sollen also Auslieferungen und auch grenzüberschreitende Ermittlungen und so weiter relativ ähnlich, wie es bisher der Fall war, möglich bleiben. Ganz anders hingegen die Ziviljustiz. Da gibt's einfach mal gerade gar nichts, ja. Also da enthält dieses Abkommen schlicht keine Regelungen zu. Was heißt das in der Praxis? Das heißt, man fällt halt auf diejenigen völkerrechtlichen Verträge zurück, die es schon vor Beitritt Großbritanniens zur EU gegeben hat. Klammer auf. Auch das ist übrigens nicht mal ganz klar, weil teilweise vertreten wird, dass diese Verträge dann mit dem Beitritt ihre Wirkung verloren hätten und quasi nichtig seien. Andere Leute sagen doch, die leben jetzt sozusagen wieder auf. Die sind aber, ja, also wirklich zerfasert und punktuell, ne? Also ganz grob kann man, glaube ich, sagen, im unternehmerischen Bereich bestehen da noch etwas mehr Regelungen, im privaten Bereich deutlich weniger. Also wenn man jetzt zum Beispiel als Privatperson gegen ein britisches Unternehmen oder vielleicht sogar gegen eine britische Privatperson klagen möchte oder ein, was weiß ich, kann ja alles Mögliche sein, ein Sorgerechtsstreit oder ähnliches, dann ist das natürlich im Ergebnis schon alles immer noch irgendwie möglich. Aber die Zuständigkeitsregeln, die Frage, wer hat das eigentlich zu entscheiden, wie auch so ganz banale Dinge wie läuft eine Zustellung ab etc., sind deutlich verkompliziert und wen dieser Aspekt im Detail interessiert, den verweise ich an dieser Stelle mal auf einen Beitrag, den wir dazu haben, und zwar auf FAZ Einspruch. Ihr wisst schon, auch in diesem Jahr wieder wärmstens zu empfehlen. unsere Sektion für Juristen und juristisch interessierte Menschen, die alle Texte mit einem irgendwie rechtlichen Einschlag aus der FAZ und der FAS und von FAZNET bündeln und außerdem eben auch noch täglich exklusive Beiträge bereitstellen. Und genau, einer dieser exklusiven Texte ist eben der gerade angesprochene zur Frage der justiziellen Zusammenarbeit zwischen der EU und Großbritannien ab 2021. Falls ihr noch kein Abo haben solltet, aber gerne eins hättet, dann könnt ihr auf faz.net/Einspruch testen gehen und das Ganze dort mal kostenlos 4 Wochen lang testen. Und damit würdet ihr nicht zuletzt auch diesen Podcast sehr unterstützen.
Ja, das würde uns wahnsinnig freuen. Gut, sind wir jetzt mit dem Brexit am Ende?
Ich glaube schon, ja.
Ja. Gut, das war wahrscheinlich auch für lange Zeit das letzte Mal, dass wir uns zu diesem Thema geäußert haben. Das ist auch vielleicht auch mal erfreulich festzustellen. Und dann kommen wir jetzt zu einem wirklich sehr tragischen Fall. Wie gesagt, Konstantins examensrelevanter Fall. Für mich ein Fall, der wirklich zu Herzen geht. Es geht um die Berliner Zwillingsgeburt. Und da kommt man zu dem tragischen Befund, dass manchmal nur wenige Minuten darüber entscheiden, ob eine Handlung strafbar ist oder straflos bleibt. Obwohl ja das Ergebnis das gleiche ist. Also das Kind stirbt, das Kind wird getötet und tatsächlich, je nachdem, wie man das bewertet, kommt man zu einem Schuldspruch oder eben auch nicht. Vielleicht erzähle ich erstmal, worum es eigentlich ging. Also eine Frau war im Jahr 2010 mit Zwillingen schwanger gewesen. Es waren zwei Mädchen, eineiige Zwillinge, die über die Plazenta miteinander verbunden waren. Und das ist eine recht, habe ich mir jetzt so angelesen, eine recht risikobehaftete Situation, weil es eben dazu führen kann, dass es ein Ungleichgewicht im Blutaustausch gibt und deswegen auch zu einer gewissen Unterversorgung. Und so war es in dem einen Fall auch. Also es kam während der Schwangerschaft zu Komplikationen. Eines der Mädchen war unterversorgt und hatte deswegen wohl schwere Hirnschäden davongetragen. Also es gab also die Gefahr, dass es schwere Behinderungen gegeben hat, motorische Störungen, Lähmungen, Spastiken, auch deutliche kognitive Einschränkungen. Und deswegen hat die Frau mit den Ärzten darüber diskutiert, ob es auch die Möglichkeit eines straffreien Schwangerschaftsabbruches gibt. Das ist eben in solchen Situationen möglich, auch jenseits der berühmten 12-Wochen-Regel, wenn es nach § 218a Absatz 2 des StGB zu besonderen schwerwiegenden Beeinträchtigungen des seelischen und körperlichen Gesundheitszustandes der Schwangeren kommt. So, und das war hier wohl der Fall. Deswegen hat man festgestellt, ja, also das eine Kind, das eine Mädchen, das schwer geschädigt ist, darf abgetrieben werden. Aber so eine Abtreibung ist eben extrem gefährlich für das andere gesunde Kind. Also so war eben hier die Konstellation, dass festgestellt wurde, dass das zweite Mädchen eben wohl völlig gesund war und es nur ein großes Risiko, dann deswegen ein großes Risiko bestand, dass wenn man den geschädigten Zwilling abtreibt, dass dann eben auch das andere Kind in Mitleidenschaft gezogen wird. Und da gibt es eben im medizinischen Bereich das Verfahren für einen selektiven Abbruch. Das machen in Deutschland nur wenige Kliniken. Und dafür hatte sich diese Frau auch interessiert, hatte sich dafür auch entschieden. Allerdings fühlte sie sich, ich glaube, sie hat sich eine Klinik in Hamburg ausgesucht, eben da nicht besonders gut betreut und hatte deswegen schon im Vorfeld mit ihrer Ärztin gesprochen, eines Krankenhauses hier in Berlin, wo es dann darum ging, dass sie quasi das gleiche Ergebnis haben wollte, nämlich dass das zweite Kind, also das betroffene Kind abgetrieben wird, aber das erste Kind, das gesunde Kind, am Leben erhalten wird und dann auch zu einer normalen Geburt gebracht wird. So, und das hatte man eben besprochen und man war dann zum Ergebnis gekommen. Dazu hatten sich die Ärztin und auch der Chefarzt bereit erklärt, es so zu machen, dass eben ein Kaiserschnitt durchgeführt wird und das gesunde Kind rausgenommen wird aus dem Mutterleib und eben das zweite Kind mit Hilfe einer Kaliumchloridlösung quasi totgespritzt wird. So deutlich muss man sagen. Und das ist dann auch genau so geschehen. Man muss dazu sagen, dass übrigens dieses ganze Verfahren lange Zeit unentdeckt blieb und das Ganze tatsächlich so praktiziert wurde. Also das gesunde Kind hat überlebt, das zweite ist gestorben bei der Geburt. Und erst Jahre später gab es eben einen anonymen Hinweis und so ist die Staatsanwaltschaft überhaupt auf die Spur gekommen und hat angefangen zu ermitteln gegen die Oberärztin und den Chefarzt. Und das Berliner Landgericht hatte tatsächlich beide auch verurteilt und zwar wegen Totschlags in einem minderschweren Fall. Also hat sie hier schon die es gibt ja dann die Weichenstellung, also war das jetzt ein Schwangerschaftsabbruch, der straffrei geblieben wäre nach § 218a des Strafgesetzbuches oder war es eben tatsächlich ein strafbarer Totschlag, wo dann die § 211 fortfolgende des Strafgesetzbuches eine Rolle spielen. Und das Landgericht Berlin hatte sich eben dazu entschieden, den strafbaren Weg zu wählen, also tatsächlich das Ganze so eingeschätzt zu sagen, hier liegt ein Totschlag im minderschweren Fall vor. Und nun hatte das Ganze der Bundesgerichtshof zu beurteilen. Und ja, jetzt wird es sozusagen sehr examensrelevant, also das, was Konstantin meinte, ist eben tatsächlich diese Wegmarke. Ne? Also ab wann ist der Knackpunkt des Falles ist eben die Frage, ist der getötete Zwilling ein Mensch schon im Sinne des Paragraphen 211 fortfolgende oder lediglich eine Leibesfrucht, wie es dann im Paragraph 218 StGB heißt. Ja? Also das ist die ganz profunde Frage, wann ist ein Mensch ein Mensch?
Ja.
Und wann beginnt das? Beginnt das schon bei Beginn der Geburt oder bei deren Vollendung? Und grundsätzlich ist das eben der Knackpunkt. Die herrschende Meinung setzt den Punkt schon bei Beginn der Geburt, aber auch das ist hier schwierig zu beurteilen. Also normalerweise sind das bei einer natürlichen Geburt die Eröffnungswehen, ja, markiert den Beginn der Geburt und damit auch den Zeitpunkt, wo aus einem Embryo aus einem ein Mensch wird. Und hier war aber völlig klar, wie ist es denn unklar, wie ist es denn eigentlich bei einem Kaiserschnitt? Und das war höchstrichterlich noch nicht geklärt und das hat der Bundesgerichtshof jetzt festgelegt und hat diesen Zeitpunkt gelegt auf die Eröffnung des Uterus zum Zweck der dauerhaften Trennung des Kindes vom Mutterleib. Das gilt auch bei einer Mehrlingsgeburt. Also in dem Moment, wo quasi die Gebärmutter geöffnet wird, um das Kind herauszuholen, ist die Geburt schon begonnen und damit waren wir hier schon in dem Bereich, wo das Ganze kein straffreier Schwangerschaftsabbruch, sondern ein strafbarer Totschlag war.
Ja, da kommt man dann tatsächlich mal an den Punkt, wo diese unterschiedlichen Theorien zum Lebensbeginn relevant werden. Meistens ist das ja sowas, was man im Studium zwar lernt, aber was irgendwie keine große praktische Rolle zu spielen scheint, aber hier ausnahmsweise doch. Und ja, wie du eingangs sagtest, es ist natürlich ein bisschen tragisch insofern, als dass man denkt, naja, dieser Weg wurde hier jetzt nicht aus Grausamkeit oder irgendwas gewählt, sondern einfach nur, weil diese Frau das offenbar halt so für besser hielt oder so die Überlebens- und Gesundheitsaussichten des anderen Zwillings für besser eingeschätzt hat, als wenn man eben den geschädigten Zwilling noch im Mutterleib abgetrieben hätte, was legal gewesen wäre. Gewiss, so das ist auf einer Ebene sicherlich nachvollziehbar, aber auf der anderen Seite ist das Gesetz da halt doch auch relativ eindeutig, denn also jetzt beim Kaiserschnitt, ne, nachdem, ich glaube, sie haben das schon auch tatsächlich beide Zwillinge da wirklich aus dem Mutterleib rausgeholt und dann dem einen die Spritze verabreicht. Und also egal, wie auch immer man den Geburtsbeginn definiert, da wird man wohl sagen, da hat die Geburt begonnen und ist auch schon vollendet, wenn beide Kinder draußen sind. Ja. Insofern blieb den Gerichten da, glaube ich, auch nicht sehr viel anderes übrig. Die Strafen fielen ja relativ milde aus. Ich glaube, 1,5 Jahre für die Oberärztin und dann noch mal irgendwie ein Jahr oder ein halbes Jahr für eine weitere beteiligte Ärztin, beides zur Bewährung ausgesetzt. Das wurde in dem Punkt außerdem vom BGH noch mal zurückverwiesen, weil die Vorinstanz das planvolle Vorgehen als strafschärfend gewertet hat, wo der BGH sagt, naja, also dass man bei einem medizinischen Eingriff planvoll vorgeht, das liegt jetzt irgendwie in der Natur der Sache und darf insofern nicht berücksichtigt werden. Das ist aber ohnehin eher eine Randnotiz. Entscheidend jedenfalls ist dieser Fall, glaube ich, einfach unter der Überschrift Lebensbeginn in dieser sehr speziellen Konstellation. Genau. Und das ist, könnte ich mir gut vorstellen, dass das auch mal vielleicht in der mündlichen Prüfung oder so auftaucht. Kein erbauliches Thema beileibe. Aber wir dachten,
das ist es nämlich immer, also Entschuldigung, das ist nämlich auch immer, ne, wenn man dann auch den Beschluss des Bundesgerichtshofs mal liest, also das sind schon wirklich ziemlich zu Herzen gehende dramatische Entscheidungen, die da getroffen werden, ja auch nicht nur in der Situation selbst, sondern auch schon lange davor. Ne? Das sind natürlich auch Notsituationen und Zwangslagen, in der dann diese Frau gerät und wo sich über Wochen und Monate und dann natürlich auch mit starkem körperlichem Bezug und auch durchaus Gefahren für ihre eigene Gesundheit, ne, da zu abzuwägen waren. Also das ist schon mal ein Fall, wo die theoretischen Abwägungen, die man im Studium immer mal so hat, dann tatsächlich im richtigen Leben auch mal nachvollziehen kann, wenn man sich zum Beispiel in den Beschluss des Bundesgerichtshofs dazu durchliest. Das wollten wir hier mal vortragen und kommen jetzt zu zwei Themen, die wir in früheren Folgen schon besprochen haben, wo es noch Nachträge gibt, ne? Also Informationen, genau, die wir nachreichen wollten.
Genau, und zwar einmal betreffend den Rundfunkbeitrag, der ja dann doch nicht erhöht wurde im vergangenen Jahr, nachdem Sachsen-Anhalt sich da quergestellt hat. Und die Rundfunkanstalten haben daraufhin wie ja auch schon angekündigt, Klage beim Bundesverfassungsgericht erhoben. Und sie sind zumindest mit einem Eilantrag mal gescheitert. Also in der Hauptsache gibt es natürlich noch kein Urteil. Das mag auch noch eine ganze Weile dauern. Aber einen Eilantrag der Sender hat das Bundesverfassungsgericht abgelehnt. Und zwar hat es gesagt, es sei jetzt jedenfalls nicht ersichtlich, um es mal etwas flapsig zu formulieren, dass die jetzt zum 1. Januar den Sendebetrieb einstellen müssten, wenn diese Erhöhung um 86 Cent nicht kommt. Ja, also sie hätten schon genug finanzielle Mittel und könnten ein Stück weit auch quasi in Vorleistung treten, um ihr Programm einstweilen in dem geplanten und gewohnten Umfang aufrechtzuerhalten, auch ohne diese zusätzlichen Gelder zu kriegen. Davon abgesehen betont das Bundesverfassungsgericht recht deutlich, dass das also jetzt aber ansonsten überhaupt kein Vorzeichen für die Hauptsacheentscheidung sei. Es wäre durchaus möglich, dass das anders ausgeht. Und wenn es anders ausgehen sollte, dann könnten die Sender eben auch die Gelder, die ihnen eigentlich für die dann dazwischen liegenden Monate zugestanden hätten, nachträglich noch zurückverlangen. Ich fand es in einem Punkt, der jetzt über das bloße Feststellen des Ergebnisses hinausgeht, noch so ganz interessant. Und zwar habe ich mir gedacht, es gab ja ein Argument, das da lautete, Sachsen-Anhalt hätte sein Nein oder sein effektives Nichtabstimmen irgendwie begründen müssen. Sie hätten in irgendeiner formalisierten Art und Weise darlegen müssen, warum sie der Erhöhung nicht zustimmen, respektive sie gar nicht erst darüber abstimmen. Das haben die dortigen Politiker natürlich in Interviews und so weiter getan, aber es hat halt nie zum Beispiel eine Resolution des dortigen Landtages gegeben. Das hätte man ja machen können. Und weil es das nicht gäbe, so meinten manche Beobachter, habe das Bundesverfassungsgericht ja schon gar keinen Maßstab, an dem es diese Entscheidung messen könne, und schon deshalb sei sie verfassungswidrig. Und da würde ich sagen, wenn das so wäre, wenn das Bundesverfassungsgericht das wirklich so sehen würde, dann wäre das ja, glaube ich, eigentlich auch schon ein Fall der offensichtlichen Verfassungswidrigkeit. Und dann wiederum hätte man den Rundfunkanstalten auch schon im Eilverfahren Recht geben können. Hat man aber nicht getan, was mich zu der Vermutung leitet, dass man das vielleicht doch alles ein bisschen anders sieht und sagt, es kommt vielleicht nicht so sehr darauf an, ob Sachsen-Anhalt jetzt wirklich formal seine Gründe dargelegt hat, sondern wir prüfen einfach objektiv, ob es Gründe gibt. Und das führt dann wiederum zu dem zurück, was wir in früheren Folgen gesagt haben. Da gibt es meines Erachtens mit der Corona-Krise und der damit verbundenen Wirtschaftskrise durchaus einen tragfähigen Grund. Aber Disclaimer, das sind wirklich nur Spekulationen. Das Bundesverfassungsgericht selbst hat diesen Beschluss im Eilverfahren sehr nüchtern und ergebnisoffen geschrieben, und alles Weitere werden wir dann abwarten müssen. Das war also der erste Nachtrag. Und dann der zweite betrifft die USA. Wir hatten hier ja natürlich über die Wahl von Trump geredet, oder vielmehr die Abwahl von Trump geredet, vor einigen Monaten, und damals noch erwähnt, dass noch eine weitere sehr wichtige Entscheidung ausstehen würde, und zwar die Senatswahlen im Bundesstaat Georgia. Warum ist das wichtig? Die Demokraten werden den nächsten Präsidenten stellen. Die Demokraten haben auch die Mehrheit im Repräsentantenhaus, aber die Demokraten hatten zumindest bisher nicht die Mehrheit im Senat. Und das wäre dann für Joe Biden eine sehr missliche Situation gewesen, weil er einen Großteil seiner legislativen Agenda womöglich nicht durchbekommen hätte, weil die Republikaner mit ihrer Senatsmehrheit halt seine Gesetzesvorlagen hätten kippen können. Diese Senatswahl in Georgia, stellte sich die Lage jetzt so dar, dass die Demokraten, dass also zwei Sitze im Senat quasi neu zu besetzen waren, und wenn die Demokraten beide Sitze gewinnen, dann hätten sie genau 50 von 100 Senatoren, dann wäre es also im Senat ein Putt, und dann wiederum könnte die Vizepräsidentin Kamala Harris, die natürlich logischerweise ebenfalls der Demokratischen Partei angehört, diesen Putt brechen. Mit anderen Worten, wenn die Demokraten beide Sitze in Georgia gewinnen, dann haben sie eine effektive Mehrheit im Senat, die knappste Mehrheit, die man gerade irgendwie haben kann, aber eben trotzdem eine effektive Mehrheit. Und nun sieht es ganz so aus, als sei genau das auch geschehen. Also zum Zeitpunkt der Aufnahme ist es noch nicht hundertprozentig sicher. Es ist wieder super knapp gewesen, muss man wirklich sagen. Es wird sicherlich auch einen Recount geben, weil die Differenz zwischen beiden Kandidaten weniger als 0,5% beträgt. Aber es sieht doch so aus, als hätten sich beide demokratischen Kandidaten in Georgia durchgesetzt. Und ja, das würde Joe Biden dann natürlich deutlich größere Handlungsfreiheit als Präsident eröffnen. Auch da auch keine grenzenlose Handlungsfreiheit, muss man auch wieder sagen. Es ist ja auch nicht so, als wären alle demokratischen Senatoren in allen Punkten immer einer Meinung, keineswegs. Ja, da gibt's durchaus auch Ausreißer innerhalb der eigenen Partei. Und die, wie gesagt, kann man sich jetzt auch nicht leisten, wenn man nur gerade eben so eine Mehrheit hat. Aber gleichwohl, es ist natürlich trotzdem eine wichtige Weichenstellung für die amerikanische Politik. Und ja,
das und schon wieder eine, mit der man nicht hundertprozentig gerechnet hat. Ne? Also das ist ja schon auch wieder eine Überraschung. Also ich hätte jetzt nicht meine Hände für ins Feuer gelegt. Also
nee, in der Tat. Also die Sitze gingen ja auch dort traditionell eigentlich meistens an Republikaner. Ne? Also es ist sogar eher überraschend. Ein zweiter Strang der amerikanischen Politik, der sich so ein bisschen parallel vollzieht, ist der Versuch von Donald Trump und von doch beträchtlichen Teilen der Republikanischen Partei, das Ergebnis der Präsidentschaftswahl immer noch irgendwie nicht anzuerkennen beziehungsweise zu kippen. Ne? Also die zahlreichen Klagen, das haben wir ja erwähnt, blieben fast alle erfolglos. Ich glaube, eine einzige hat er mal irgendwo gewonnen, die irgendeinen Nebenkriegsschauplatz betraf. So gut wie alle hat er verloren, also daraus wurde nichts. Aber das hat leider offensichtlich immer noch nicht zu einem Umdenken der Gestalt geführt, dass man jetzt vielleicht einfach mal seine Niederlage anerkennen und dann eine Transition of Power, also eine Übergabe des Amtes und der damit einhergehenden Befugnisse und Zugänge und so weiter in die Wege leiten würde, sondern er, also das ist ja, hat man ja möglicherweise in den Medien verfolgt, übt massiv Druck auf die Bundesstaaten, in denen es auch nur ansatzweise knapp war, aus jetzt einfach noch irgendwo Votes zu finden und dergleichen. Letzten Endes stellt sich natürlich auch die Frage, noch ist er ja schließlich Präsident und somit auch Befehlshaber über das Militär. Das ist jetzt eine Möglichkeit, von der er bisher in diesem Kontext noch keinen Gebrauch gemacht hat. Und eigentlich wirkt es natürlich geradezu undenkbar, dass er irgendwie ja einen Militärputsch, anders könnte man es ja kaum nennen, in die Wege leiten würde. Aber andererseits, wer weiß. Ne? Also er hat ja bisher auch mit so ziemlich jeder Norm gebrochen. Und zu dieser Frage, wie das also eigentlich wäre, könnte Trump die amerikanischen Streitkräfte irgendwie mobilisieren, um die offizielle Amtseinführung von Joe Biden zu verhindern? Ginge das und könnte sich das Militär einer solchen Order, wenn er sie geben würde, dann widersetzen? Gibt es ebenfalls einen Beitrag auf FAZ-Einspruch, auf den wir an dieser Stelle verweisen? Es gibt dann, das ist natürlich etwas, wo man jetzt nicht besonders viele Präzedenzfälle zu findet. Ja, insofern sind das eher theoretische rechtliche Erwägungen, aber man kann nur hoffen, dass sie auch theoretisch bleiben.
Ja, das hoffen wir sehr. Und jetzt wären wir beim gerechten Urteil der Woche angelangt, ne?
Genau, das ist jetzt eigentlich, glaube ich, schon der Vorwoche oder der Vorvorwoche, ja. Aber durch die Feiertage bedingt reichen wir das jetzt noch nach. Das stammt vom Europäischen Gerichtshof und betrifft das Verbot des betäubungslosen Schächtens. Also Schächten ist ja vermutlich ein Begriff, ne? Die Praxis, ein Tier zu schlachten, indem man ihm die Kehle durchschneidet und es ausbluten lässt, wie sie im Judentum und im Islam praktiziert wird. Denn nur so nach den jeweiligen Glaubensauffassungen sei das Fleisch dann halt halal, respektive koscher, eben für Gläubige genießbar. Und dazu zählt jedenfalls nach der weit überwiegenden Interpretation der Gläubigen eben auch, dass die Tiere dabei nicht betäubt werden dürfen. Da gibt es jetzt innerhalb der Religionen dann nochmal unterschiedliche Strömungen und manche sehen es nicht ganz so streng und so weiter. Aber das Gros derjenigen, die sich an diese Essgebote halten, geht augenscheinlich auch davon aus, dass das Schächten dann eben auch ohne Betäubung stattfinden muss, um sozusagen mit diesem Gebot konform zu gehen. Und nun ist das aber in Flandern verboten. Ne? Das Ganze hat natürlich auch, wie ja so vieles, eine europarechtliche Grundierung, in dem Fall die Agrarverordnung. Da steht halt in Artikel 4 Absatz 1 zunächst mal drin, Tiere dürfen nur betäubt getötet werden. In Artikel 4 Absatz 4 heißt es dann aber, das gilt nicht für Schächtungen. Also ich paraphrasiere natürlich, tatsächlich ist es alles ein bisschen gestelzter formuliert, aber so der Kern der Regelung. Und dann heißt es wiederum an anderer Stelle in Artikel 26, dass aber von dieser Ausnahme die Mitgliedstaaten wiederum Ausnahmen machen dürfen. Und da sagt also Flandern, naja, und davon haben wir Gebrauch gemacht, bitteschön, dementsprechend darf das halt bei uns nicht geschehen. Und dagegen haben aber religiöse Verbände geklagt und der Generalanwalt wollte ihnen auch folgen und meinte, naja, nee, von dem Schächt, also von der Ausnahme für das Schächten dürfen die Mitgliedstaaten zwar schon Ausnahmen machen, aber nicht solche, die das Schächten unmöglich machen, faktisch unmöglich machen, weil Schächten mit Betäubung ist ja dann sozusagen effektiv eine nicht praktikable Option. Und dem ist der EuGH nicht gefolgt und hat gesagt, nein, das ist einfach in diesem Punkt den Mitgliedstaaten freigestellt, wie sie die unterschiedlichen Grundfreiheiten und Aspekte, die hier sozusagen aufeinandertreffen, namentlich Tierschutz und Religionsfreiheit, aber dann daneben auch noch solche Aspekte wie Berufsausübungsfreiheit für die Schlachthofbetreiber und ähnliches gewichten wollen. Und das ist schon in Ordnung. Und im Übrigen sei ja auch jedenfalls mal für die Gläubigen das alles gar nicht weiter schlimm, denn es könne ja genauso Fleisch, das eben entsprechend ohne, also von Tieren stammt, die ohne Betäubung geschächtet wurden, aus anderen Mitgliedstaaten importiert werden. Und das darf übrigens auch nicht verboten werden. Also selbst wenn es jetzt in Flandern dieses Verbot gibt, darf Flandern aber nicht beschließen, Fleisch aus anderen Staaten zu importieren, wo es erlaubt ist. Wie beispielsweise Deutschland, Fußnote, naja, auch nur so halb. Bei uns gibt es eigentlich auch ein Verbot des betäubungslosen Schächtens. Davon wiederum müssen aber nach Auffassung des Bundesverfassungsgerichts Ausnahmegenehmigungen erteilt werden, wenn die betreffenden Metzger bzw. Schlachthöfe darlegen, dass das für ihre Kundschaft religiös zwingend sei. Insofern also kann man sagen, letzten Endes ändert sich wahrscheinlich nicht so wahnsinnig viel, aber zumindest mal, und das scheint mir doch hier auch tatsächlich das Mindeste zu sein, ist es halt den Mitgliedstaaten freigestellt, innerhalb ihres eigenen Gebiets diese Praxis zu erlauben oder eben auch zu verbieten.
Und deswegen das gerechte Urteil der Woche.
Ja, also naja, das ist natürlich wie so oft Wertungsfrage, aber regelmäßige
Hörer, eigentlich nur eine Wertungsfrage.
Wissen, dass ich in solchen Konfliktsituationen eher selten dazu neige, der Religionsfreiheit den Vorrang gegenüber anderen Grundfreiheiten zu geben, so auch hier.
Ja, gut, dann wären wir jetzt am Ende einer doch recht langen Sendung, aber wir haben ja auch ein bisschen was aufzufegen gehabt. Dann bedanken wir uns fürs Zuhören. Freuen uns über Kommentare, Hinweise, Bewertungen, freundliche Bewertungen auf iTunes zum Beispiel. Ja, und dann bleibt uns nur noch eine schöne Restwoche zu wünschen, oder?
Das machen wir. Macht es gut und bis dahin.
Ciao. Bis dann. Tschüss.